Psychotrauma. Ein bedauerlicher individueller Einzelfall oder doch eher kollektive Totalbetroffenheit? Wie können wir destruktive Verhältnisse im Außen verstehen, wenn wir unser Innenleben, unsere eigene Psyche gar nicht kennen? Welche Bedeutung kommt der Kraft der Sexualität beim Thema Trauma zu? Und wie stark sind wir schon seit der frühen Kindheit mit dem Thema sexuelle Traumatisierungen in Kontakt? Diese und weitere spannende Fragen möchte ich heute mit dem Professor für Psychologie und Psychotherapeuten Franz Ruppert besprechen. Herr Ruppert, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, hallo Frau Lampe, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Sehr gerne. Herr Ruppert, ich werde Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1957 in Bayern geboren, kam als ältester von 5 Geschwistern zur Welt. Bis 1982 studierten Sie Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seitdem leben Sie auch dort und haben Ihre eigene Praxis. Sie sind seit 1992 Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München. Seit über 20 Jahren sind Sie zudem psychologischer Psychotherapeut. Und Hauptinhalt Ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit ist die Psychotraumatologie. Sie haben eine spezielle Therapieform entwickelt, um dem Thema Psychotrauma auf die Schliche zu kommen, die sogenannte identitätsorientierte Psychotraumatologie. Ziel dieser Methode ist es, das Bewusstsein für Trauma zu schaffen und ein gesundes Ich im Menschen zum Wachstum zu bringen. Sie halten weltweit Seminare und Vorträge und sind Autor zahlreicher Bücher und auch Hörbücher, unter anderem »Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft?« und das Buch »Liebe, Lust und Trauma«, das auch Thema der heutigen Sendung sein soll. Herr Ruppert, zu Beginn, Sie sind Therapeut, beschäftigen sich mit der Psyche des Menschen, mit dem Bewussten und Unbewussten. Warum widmen Sie ausgerechnet dem Thema Sexualität und Trauma ein ganzes Buch?
Mhm. Ja, weil es leider so oft vorkommt in der Therapie. Und manchmal frage ich mich wirklich, kommen jetzt alle Leute, die dieses Thema haben, zu mir? Also dass es quasi speziell ist, dass sich Leute auch bei mir dann vielleicht gut aufgehoben fühlen mit dem Thema. Oder ist es tatsächlich so weit verbreitet, dass es ja auch kein Zufall ist, dass so viele Menschen mit einem sexuellen Psychotrauma im Hintergrund zu mir kommen? Ich glaube eher, das Zweite ist richtig. Und ich glaube eher, dass es, wenn es woanders nicht thematisiert wird, es trotzdem da ist. Und wir wissen ja eigentlich schon, der Sigmund Freud, der hat ja schon, als er dann nach Paris gefahren ist, um dort zu studieren, da ist er auch da schon ganz stark auf dieses Thema, Kinder werden in ihren Familien sexuell traumatisiert und haben dann später diese Symptome der sogenannten Hysterie. Man hat es ja damals Hysterie genannt.
Wurde Frauen viel zugeschrieben, oder?
Wurde Frauen. Hystera heißt ja die Gebärmutter. Ne? Und deswegen die Hysterie, als würde das jetzt quasi von daher kommen, als wäre das quasi ein Frauenleiden. Ja? Aber de facto haben da auch die Leute in Frankreich, auch die auch im Auftrag vom Staat, da haben wir geguckt, was ist in der Gesellschaft los, ja, haben festgestellt, dass es durch fast alle Schichten, gesellschaftliche Schichten, auch dieses Thema gibt, dass Kinder sexuell traumatisiert werden. Ich sage immer sexuell traumatisiert, weil mir der Begriff Missbrauch nicht gefällt. Ja? Das unterstellt ja immer so Missbrauch. Ja, kann man das auch gut gebrauchen? Ja? Was ist ein Gebrauch, was ist ein Missbrauch? Und auch der Begriff Missbrauch ist so, sagen wir vielleicht auch ein bisschen so moralisierend. Ja? Wenn ich sage, sexuelles Psychotrauma, da steckt ja dahinter das Konzept, ja, das Konzept der Spaltung, der Aufspaltung der inneren Struktur, der menschlichen Psyche. Und dann erst versteht man, dass die vielfältigen Auswirkungen, die das dann hat, ja, zum Beispiel, dass demjenigen, oder der jetzt betroffen ist, der so ein Opfer von sexuellem Trauma ist, dass es ihm jahrelang nicht bewusst sein kann. Dass der in dem Glauben leben kann, da war doch nichts, ja. Und erst in der Therapie, wenn wir uns das dann näher anschauen, kommen dann die Anteile zum Vorschein, die tatsächlich das Geheimnis nach wie vor waren, ja, und auch den Täter schützen und so. Also deswegen ist auch wichtig, wie man die Begrifflichkeit, die man wählt, wenn man über so ein Thema spricht.
Ja, Missbrauch hat auch sowas Objekthaftes, so wenig Subjekthaftes.
Ja, das ist was Moralisches.
Ja.
Das wird nicht richtig gemacht. Missbrauch. Und klar, man kann schon moralisch sich da jetzt auch darüber empören, sagen, was machst du da und warum werden Kinder denn dann sexuell angefasst, unangebracht und so. Meiner Meinung nach braucht man einen Fachbegriff dafür. Das war einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um zu sagen, wir brauchen um diesen pandemisch aus meiner Sicht verbreiteten Thema des sexuellen Traumas. Wir brauchen da eine fachliche Grundlage, weil sonst wird das nicht verstanden. Ja? Mhm. Und sonst passieren solche Dinge wie dieser Missbrauchsfall in Staufen, den ich auch in dem Buch aufgearbeitet habe, dass da die ganzen Behörden, ob es die Polizei ist, die Jugendämter, ob es die Gerichte sind, die Offensichtliches nicht sehen. Also sich zum Beispiel auch von den, wie ich das dann nenne, von den Täterhaltungen der Täter, die da involviert waren, ne? Die Mutter und auch der Mann, der den Jungen traumatisiert hat, dann erkennen die, auch Leute, die jetzt uns eigentlich schützen sollen oder die Gesellschaft schützen sollen, erkennen die das nicht und fallen drauf rein. Ja? Und lassen sich auch von den Täterstrategien und Täterhaltungen der Sexualtraumatäter, lassen die sich an der Nase herumführen.
Ja.
Ja, und deswegen ist, finde ich, so wichtig, dass wir zu diesem Thema, obwohl es ja schon längere Zeit publiziert wird, lange darüber geforscht wird, aber meiner Meinung nach zu wenig auf der Basis mit dem Traumabegriff darüber gesprochen wird und geforscht wird und dadurch auch noch nicht erkannt wird, was sind diese ganzen Strategien der Täter und auf der anderen Seite aber auch genau die Strategien der Opfer.
Da würde ich auch später gerne noch mit Ihnen draufkommen, aber erstmal vielleicht erklären, was überhaupt Sexualität ist aus Sicht eines Psychotherapeuten. Wie würden Sie das beschreiben, Sexualität?
Das ist ja in dem Buch, ich wollte eigentlich über sexuelles Trauma schreiben, dann ist mir natürlich klar aufgefallen, dann musste man auch erstmal Sexualität definieren und Sexualität ist ja ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Ja. Wir haben die biologischen Aspekte, wir haben die psychologischen Aspekte, wir haben die Beziehungsaspekte, wir haben soziologische Aspekte, wir haben politische Aspekte. Also Sexualität ist ja so etwas, sagen wir, Grundlegendes für jeden Menschen, ja, von uns. Ja. Immer schon die Frage, bist du ein Mann, bist du eine Frau? Ja. Es ist sowas Grundlegendes. Und deswegen habe ich auch versucht, dieser Frage nachzugehen, was auf den verschiedenen Ebenen der Biologie, der Psychologie und so weiter, dazu zu sagen gibt, damit wir Menschen auch das Thema Sexualität begreifen, damit wir darüber reden können, damit wir auch wissen, auf welcher Ebene unterhalten wir uns jetzt gerade. Reden wir jetzt gerade über die Biologie? Reden wir gerade über die Psychologie? Reden wir über die Beziehung? Reden wir über soziologische Dimensionen? Oder reden wir sogar über die Politik? Ja? Und das habe ich versucht, da zu differenzieren. Und man kann erstmal generell sagen, dass Sexualität ist einfach die zweigeschlechtliche Vermehrung. Also eine von der Biologie her, also eines der Prinzipien, wie Leben sich reproduziert und ist eine Sonderform. Ist auch eine hochkomplizierte Form, ne? Weil wenn sich eine Zelle teilt und damit reproduziert, ist viel einfacher. Ne? Oder ein Baum durch Sprossungen sich weiterentwickelt, durch so ein Wurzelwerk, wächst dann wieder ein anderer Baum raus. Ja? Der braucht keinen zweiten Baum dafür. Ja, damit menschliche Fortpflanzung passieren kann, braucht man ja zwei, machen Mann und Frau. Und die zusammenzukriegen, ja, ist nicht so einfach. Ja. Und dann muss die, wenn die so unterschiedlich sind teilweise, ja, die Männer und die Frauen sind ja unterschiedlich, haben unterschiedliche Lebensperspektiven, haben unterschiedliche Interessen und so weiter, dass die auch irgendwie so zusammenleben, dass es nicht immer nur Hauen und Stechen gibt, sondern die irgendwie in einer guten Art und Weise zusammen sind, ist auch nicht einfach. Ja. Also eigentlich ein Risikopfad der Evolution, die sexuelle Vermehrung. Und von daher muss man sich die Frage stellen, warum hat die Evolution den Weg gewählt? Und ja, da habe ich mich auch dann mit Biologen unterhalten, die sich auch darüber wundern, ja, warum gibt es so etwas Kompliziertes wie sexuelle Vermehrung? Dann sagen die, ja, einerseits es ist vielleicht auch deswegen eine Population, die variiert, das ist ja die Rekombination von Genmaterialien, ist ja der Austausch von Genmaterialien, ist ja sozusagen auch der Anfang dieser sexuellen Vermehrung und wie neu, dass da neues Individuum steht, das jetzt unterschieden ist von der Elterngeneration. Also jedes durch sexuelle Vermehrung entstehendes neue Lebewesen ist anders wie die Elterngeneration. Und das hat offenbar einen Vorteil auch als Schutz vor Parasiten, als Schutz, dass jetzt eine Population jetzt, wenn die so eine Monokultur wäre, ist sie viel leichter von Parasiten dann anzugreifen. Ne? Aber wenn jede Zelle jetzt wieder ein Stück einen eigenen Schlüssel braucht, den du aufsperren musst, dann haben die Viren und Bakterien und die uns schädigen können, ja, die uns quasi benutzen können als Wirtskörper oder für ihre Fortpflanzung, dann haben sie es nicht so leicht. Dann brauchen die Millionen von Schlüsseln, um es aufzusperren. Ja? Und können nicht mit einem Schlüssel die ganze Menschheitspopulation dann dekodieren. Ne? Also das scheint einer der Vorteile zu sein dieser sexuellen Vermehrung. Und auch und dadurch entstehen mehr Variationen und dadurch entsteht natürlich auch die Möglichkeit, sich an sich verändernde Umweltbedingungen anzupassen. Was ja auch dazu führt, dass wir Menschen also unheimlich findig sind. Wir können am Nordpol genauso gut leben wie in der Sahara. Ne? Mhm. Also das können die Menschen irgendwie. Und dann ist natürlich das ist etwas, was ich auch spannend finde. Durch die sexuelle Vermehrung entsteht Individualität.
Also, wie meinen Sie das?
Naja, jedes eigen. Mhm. Durch diese jetzt jeweilige spezielle Rekombination von Genen von Vater und Mutter, Erbstrang, ist, was dabei rauskommt, ist einzigartig. Mhm. Außer man wäre jetzt wie ein Zwilling, wo man dann relativ viel gemeinsam hat, also eineiige Zwillinge. Aber das heißt, zweieiige Zwillinge sind ja schon wieder sehr verschieden. Also die sexuelle Vermehrung bringt Individualität hervor. Mhm. Und diese Individualität ist wieder die Grundlage für Subjektivität. Mhm. Das heißt also, selbst Elefanten, selbst Kühe, selbst alles, was sich sexuell vermehrt, können sie eigentlich im Grunde, kann man individualisieren. Mhm. Da ist was Subjektives drin. Ja? Und ich denke, zusammen mit der Evolution unserer Psyche hat sich dann tatsächlich, erweist sich die Sexualität als Grundlage für Individualität und Subjektivität und damit auch für eigentlich Selbstverantwortung, für eine Lebensführung, wo ich sage, da bin ich zuständig. Mhm. Da ist nicht mehr das Kollektiv allein zuständig, sondern ich bin derjenige aufgrund meiner Individualität. Ich kann dann auch, da kommt der nächste Punkt dazu, ich kann Entscheidungen treffen. Also mit dem Will. Ich meine, Definition von Identität heißt, die Grundformel ist, ich will. Mhm. Und das muss ich aber, da muss die Grundlage dafür da sein. Ne? Und da kann man auch sehen, in der Entwicklung von dem menschlichen Organismus, auch von dem menschlichen Gehirn, dass sich auch Gehirnstrukturen ausgebildet haben, die dafür geeignet sind, dieses Ich will zu denken und letztlich in Handlungen umzusetzen.
Im Unterschied zum Tier, zur tierischen Sexualität, weiß man vielleicht gar nicht so genau.
Da darf man sich nicht täuschen. Ja? Weiß nicht, wir haben zwei Katzen zu Hause, ne? Und die sind völlig unterschiedlich. Mhm. Von ihrer ganzen Struktur her, von dem, wie sie reagieren. Ne? Also grundsätzlich, ne? wenn man auch eine Tierart, die sich sexuell vermehrt, auch Schweine oder Kühe, ja? Bauern, die wissen genau, das ist die Lisa und das ist die Annemarie oder so, ne? Wo sie dann den Tieren richtig Namen geben können und sagen, ja, die sind auch unterschiedlich, ja. Aber nur durch, natürlich jetzt, wenn man so Massentierhaltung macht und sonst was, und das, dann geht es wieder verloren. Mhm. Ja? Aber Individualität, also jetzt mal so von der Ausgangsbasis her, ist ein Produkt von sexueller Vermehrung. Mhm. Also wenn man es mal so von der Biologie her sieht, und man sieht dann, wie schnell das von der Biologie auch in die Psychologie übergehen kann, ne? Und von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hängt es ja auch davon ab. Ja? Es hängt ja auch von Kollektiv wieder ab. Gibst du der Individualität, der Subjektivität Raum, ja, diesen Potenzial, das da ist, oder unterdrückst du dieses Potenzial? Ja? Durch das, dass du alle gleich behandelst und den Menschen zum Beispiel keinen eigenen Namen gibst. Ich war mal neulich mal in Bali, habe festgestellt, dass die so traditionell den Kindern, die werden dort durchnummeriert. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Und dann fangen sie wieder an. Erster, zweiter, dritter. Ja, also da geben sie den Kindern nur Namen. Nur solche Zahlennamen. Ja. Es gibt auch Gesellschaften zum Beispiel, wenn ich dann dort bin, dann heißen die oft ganz ähnlich. Die haben immer nur eine Handvoll Namen in einem Seminar. Ne? Also auch das ist ja ein Ausdruck dafür, tue ich jetzt das Kind, sehe ich das als Individuum, das ja eine Besonderheit hat, ein Subjekt ist, oder ist es für mich halt, ja, dann gebe ich halt dann die traditionellen Namen, die man in der Familie schon hat, oder ich gebe dem die Namen von Religiösen aus dem religiösen Kontext, oder ne, Franz Josef, das war ja, glaube ich, Bayern, deswegen wegen dem Kaiser Franz oder so, mal den Österreichischen so, heiße ich vielleicht so. Aber das ist immer die Frage, wie weit gibt eine Gemeinschaft, ja, dem Einzelnen, erhebt den auch in den Rang des Individuums, oder versucht ihn so quasi so einzuordnen,
als Teil des Ganzen.
Als Teil des Ganzes nur zu sehen. Ja? Mhm. Und du bist eigentlich nur insofern nützlich oder wertvoll, wenn du dich als Teil des Ganzen siehst. Und sobald du den Kopf rausstreckst, dann machen wir dich eventuell sogar kürzer. Nicht? Also das ist schon spannend, also was Sexualität da für, ja, Sie haben es ja gesagt am Anfang, was das für ein Riesenpotenzial ist. Und die Frage ist, nutzen wir es oder nutzen wir es nicht?
Mich würde noch interessieren, kann man denn einen Unterschied markieren zwischen menschlicher und tierischer Sexualität? Kann man da irgendwie eine Sache sagen, was definitiv unterschiedlich ist?
Naja, tierisch, wir Menschen und die Tiere gibt es ja nicht. Ja? Wir gibt es uns Menschen, dann gibt es Menschenaffen, dann gibt es Kängurus, dann gibt es Ameisen und so. Also deswegen kann man das auch nicht sagen. Wenn man ins Tierreich reinschaut, da sieht man, wie variantenreich mit dem Thema Sexualität umgegangen wird. Mhm. Also die Seepferdchen zum Beispiel, das Männchen dann, das so wieder Brutpflege macht. Ja? Mhm. Oder bei den Vögeln. Also man muss ja auch unterscheiden, wird das Kind zum Beispiel in einem weiblichen Organismus ausgetragen, wie bei uns Menschen, ja, dass es eine gewisse Zeit gibt, in der dieses Kind sich im Bauch der Mutter entwickelt. Oder sie ist bei den Vögeln, da haben wir Eier. Oder bei den Schildkröten, die haben dann Eier, die graben sie in den Sand ein und hoffen dann, die Sonne scheint und irgendwann schlüpfen die Jungen. Ja. Während bei Vögeln zum Beispiel ist, die legen dann 3-4 Eier, müssen ein Nest bauen, legen sie es da rein und tun dann eventuell als ein Pärchen, Vogel, Männchen, Weibchen, dann machen die dann gemeinsam Brüten. Und wenn die dann ausgeschlüpft sind, dann versorgen die Kinder. Also das ist unheimlich variantenreich. Mhm. Also Sexualität, so wie wir Menschen sie kennen, ja, ist nur eine Variante von vielen, was in der Natur ausprobiert wird. Und die Natur gibt es ja nicht. Ne? Mhm. Natur ist ja, ist ein Konzept, was wir machen. Ja? Wir sehen halt, dass sich Lebewesen um uns herum entwickeln, verschiedene. Und ich würde mal sagen, die Evolution ist immer kreativ. Die muss kreativ sein. Also es ist ein Prinzip und Kreativität heißt Veränderung, Neues schaffen.
Die biologischen Gegebenheiten bei Mann und Frau sind bekanntlich unterschiedlich. Gibt es denn auch in der Bedeutung und Betrachtung von Sexualität bei Männern und Frauen da eine andere Tragweite? Haben Sie da in Ihrer Praxis Muster erkannt, was so typisch bei Frauen ist und typisch bei Männern?
Ja, das ist natürlich ein sehr beliebtes Thema. Gibt es typisch Mann, gibt es nicht? Also allein, wenn man sich das heute anschaut und vergleicht mal zu unserer Elterngeneration, die Großeltern, Urgroßeltern, dann merkt man, was sich da verändert hat. Ja? Mhm. Also wie sich Männer heute erleben und definieren und Frauen, das ist ja ganze Dimensionen unterschiedlich, wie sich vielleicht unsere Großeltern oder Urgroßeltern noch definiert haben in ihrem Dasein als Mann oder Frau. Ja. Also auch da muss man sehen, es geht um Evolution. Und immer wenn man versucht, so etwas Evolutionäres zu reduzieren auf was Statisches, die Männer sind so und die Frauen, liegt man schon daneben. Ja. Man muss immer gucken, es sind Evolutionsprozesse, es sind Veränderungsprozesse, die laufen auf einer Seite auf der biologischen Ebene. Ja, so viel verändern auf der biologischen Ebene kann man vielleicht jetzt nicht mehr. Ne? Wir können noch größer werden, ne? Wenn man im Vergleich sieht, wie im Mittelalter, ne, die Türen, die Leute, da kommt heute keiner mehr durch, ja? Weil alle so groß sind. Man kann auch sehen, dass die Nordländer viel größer sind als die Südländer. Wenn ich in Holland bin, dann sind die immer größer wie ich. Und wenn ich in Spanien bin, sind die immer kleiner wie ich. Also da gibt es schon Variationen auf dieser körperlichen Ebene. Aber die Variation, was mehr läuft, ist psychisch, ist auf der psychischen Ebene. Und das hat dann was mit der Kultur zu tun, es hat dann mit den gesellschaftlichen Prozessen zu tun, es hat was mit Politik zu tun, wie die Menschen dann entweder sich definieren und sehen und dann auch ihre Möglichkeiten und auch Aufgaben im Sinne der Reproduktionsarbeit dann definieren und übernehmen. Ne? Und heute kann man schon sagen, dass sich das auch ein Stück verändert hat, noch jetzt quasi eine Generation später wie ich, wo die Männer durchaus sagen, die Frauen sollen eigentlich auch eigenständig sein und ihr eigenes Geld verdienen. Also die Erwartung, dass die Vorstellung, so wie es bei mir noch war oder bei meinem Vater und so, ich bin der Ernährer, das haben die heutigen Männer nicht mehr unbedingt. Ja? Die sagen, die Frauen können doch auch arbeiten, die sollen doch auch
und sozusagen viel gesellschaftliche
sollen da was beitragen. Und auch bei den Frauen ist die Erwartung nicht mehr so da, jetzt von dem Mann, oder die wollen das teilweise auch gar nicht mehr, sich von dem Mann abhängig machen. Ja, und zu sagen, ja, aber was mache ich dann, wenn der mich verlässt, dann stehe ich da, habe ich noch nicht mal Rente oder irgendwas, und stehe mit dem Kind allein da. Also man merkt auch jetzt in der Gesellschaft wie der Deutschen, ne, wie stark das Ganze auch dann von der Politik bestimmt wird. Ja? Also dass die Politik zum Beispiel sagt, okay, wir übernehmen einen Teil dieser Reproduktionsarbeit, indem wir jetzt Kinderkrippen machen oder Kindergärten und Schulhorte und so, damit die Frauen auch arbeiten können oder die Männer auch und so.
Oder arbeiten müssen.
Und arbeiten müssen natürlich, weil sie ansonsten sonst in der Luft hängen, auch einkommensmäßig. Ja. Genau. Also auch da würde ich mal eher davon abraten, sich da so fixe Schemata zu machen. Die Männer sind so und die Frauen sind so. Und was Michael zum Beispiel, ich mache einmal im Monat in meiner Praxis mache ich eine Männergruppe. Männergruppe heißt aber nur, dass dort die Männer, die da sind, die dürfen sich an einem Losverfahren beteiligen, um eine eigene Arbeit zu machen. Ja? Das heißt aber, es sind auch Frauen dabei. Ja? Und dann machen wir am Tag so 6-7 Arbeiten zusammen
heißt,
in der Gruppe.
Was heißt, dass du 6-7 Arbeiten machen?
Einzelarbeit. Also Einzelarbeit, wo Männer ein Anliegen haben und dann an sich arbeiten. Und da freut mich immer, wenn dann von Seiten der Frauen am Ende des Tages dann kommt, wow, also vor allem, wenn die zum ersten Mal dabei sind, das hätte ich nie gedacht, dass Männer auch Gefühle haben. Männer auch Gefühle zeigen können. Also wo man merkt, dass da so auch so traditionelle Bilder teilweise im Kopf sind, ne, die auch Frauen über Männer haben oder umgekehrt. Und dann macht man Erfahrungen, neue Erfahrungen und denkt, oh, was mache ich jetzt? Halte ich jetzt an meinem alten Bild fest? Oder bin ich offen dafür, dass da doch was anderes auch ist? Und grundsätzlich kann ich natürlich als ja, ich schon sagen, auch die Männer sind emotionale Wesen, ja.
Ach wirklich, ja. Man hat davon gehört.
Man hat davon gehört, nicht? Und, das, und da kommt es immer darauf an, ja. Ist jetzt in einer Gesellschaft, erlaubt es eine Gesellschaft, diesen Männern diese emotionale Seite zu leben? Oder ist es so, wie nach wie vor bei uns doch, so eine Konkurrenzgesellschaft, die jetzt quasi auch von Männern sehr stark favorisiert wird, weil sie, ich denke, ein bisschen auch aus der Sexualität heraus so einen biologischen Impuls haben zum Konkurrieren.
Eine also höhere Aggression.
Ja, und mit diesem Konkurrenzthema kommt ja dann das hinein, ich muss kämpfen. Ja, also das ist ja dann, und dann, wenn ich kämpfen will, dann darf ich ja nicht ein Mitgefühl mit meinem Gegner haben. Da muss ich ja unempathisch sein, damit ich den jetzt in die Pfanne hauen kann. Nicht? Also das bedingt sich ja wechselseitig von der Psychologie her auch. Und von daher denke ich, dass nach wie vor die Männer immer noch so das natürlicher finden oder selbstverständlicher finden, zu kämpfen und zu konkurrieren, ne? Um die Frauen zu konkurrieren. Und von daher, wir haben nach wie vor eine Konkurrenzgesellschaft. Ja? Wir haben eine Konkurrenzgesellschaft im Wirtschaftlichen, wir haben eine Konkurrenzgesellschaft im Vergleich der Nationen miteinander. Ja? Die konkurrieren ja alle miteinander. Und dann bleibt für viele Männer dann die Frage, ja, soll ich jetzt mit konkurrieren oder soll ich es lassen? Ja. Und wenn ich mit konkurrieren will, dann ist Mitgefühl ist dann schädlich. Während man ja umgekehrt bei den Frauen eigentlich von Haus aus eher jetzt auch von ihrer Aufgabe in der Reproduktion eigentlich, es braucht ganz dringend, braucht, die müssen Mitgefühl mit ihren Kindern haben. Also Kinder brauchen ein Mitgefühl von ihrer Mama.
Sonst sterben also, sie, ne?
Ja, sonst sterben sie, verkümmern sie oder werden dadurch traumatisiert. Ja, das ist, wenn da kein Gefühl von der Mutter kommt und keine emotionale Spiegelung von der Mutter kommt, dann ist es für das Kind absolut irritierend und dann fehlt ihm das Außen für seine Entwicklung und dann haben wir schon, ja, sind wir schon eigentlich psychisch gesehen im Traumabereich. Und deswegen ist es so unterschiedlich. Frauen müssen, um ihre Aufgabe in der Reproduktion erfüllen zu können, müssen die empathisch sein. Und wenn wir sozusagen jetzt so ein eher Naturmodell nehmen, ja, Männer konkurrieren um Frauen, dann müssen die Männer quasi unempathisch sein. Ne? Und das beißt sich dann. Ja? Und das, in diesem Konflikt sind wir auch aktuell, würde ich sagen, 2020, sind wir da. Ist dieser Konflikt noch nicht gelöst oder ist noch nicht aufgelöst in dem Sinne, dass es einen Konsens gibt? Was wollen wir eigentlich? Ja? Wollen wir jetzt, dass es uns gemeinsam gut geht? Oder haben wir immer noch die Vorstellung, ich muss kämpfen, damit es mir gut geht, was aber immer heißt, ich schade jemand anderem. Aber in der Konkurrenz heißt immer, der gewinnt, erzeugt Verlierer.
Mehr zur Kooperation statt in der Konkurrenz
verharren. Ja, und damit kämpfen wir ja. Ne? Damit mit diesem Grundprinzip, dieser auch in der Partnerschaft, ne? Und in der Beziehung, geht es ja um Konkurrenz oder um Kooperation, auch wieder dann in dem Wirtschaftsleben. Und dann auf der obersten Ebene, der zwischenstaatlichen Ebene, da ist immer so dieser, man merkt immer noch einen Zwiespalt. Ja? Es ist keine Entscheidung getroffen, wollen wir lieber kooperieren oder wollen wir konkurrieren. Ja, und das merkt man ja auch auf allen Ebenen, auch politisch, auf der EU oder im Verhältnis der zu China oder zu Amerika. Und Trump sagt America first, damit ist ganz klar wieder hier der Konkurrenzgesichtspunkt gesetzt. Und auf der anderen Seite versucht man innerhalb der EU sowas wie Kooperativität zu kreieren, ja.
Aber zumindest nach außen.
Für zumindest nach außen, aber man versucht es zumindest. Ja. Aber es ist keine klare Entscheidung da. Also, und das ist auch, glaube ich, nach wie vor noch nicht klar zwischen Männern und Frauen. Ne? Also was wollen wir voneinander? Wollen wir kooperieren oder wollen wir konkurrieren? Will ich dir beweisen, dass ich dir überlegen bin, dass du besser bist als ich? Oder will ich dir, oder will ich mit dir zusammen etwas Neues entwickeln, was ich alleine nicht machen kann? Was ja für mich eigentlich der Sinn und Zweck von kreativer Beziehung ist, dass ich etwas mit jemand anders mache, was ich alleine nicht machen kann. Ja? Und weil wenn ich jetzt den anderen so dominiere oder umgekehrt mich dem unterwerfe, kommt dann nichts Neues dabei raus.
Das bleibt immer. Ist doch keine Liebe dann, oder?
Also. Na gut, das ist halt dann die Vorstellung von Liebe, die manche Menschen haben, dass sie meinen, sie lieben den anderen, indem sie ihn sozusagen beschützen und sagen, wo es lang geht und du brauchst mich ja. Mhm. Oder umgekehrt, indem sie sich unterwerfen, dann glauben sie, dass das wieder Liebe ist. Aber es ist aus meiner Sicht dann alles Liebesillusion. Mhm. Und sehr stark aus dem Trauma, aus der Traumadynamik geboren, also aus den gesunden psychischen Strukturen heraus.
Wie würden Sie denn Liebe beschreiben? Was ist das?
Liebe fängt an in der Mutter-Kind-Bindung. Also es gibt ja zwei Ideen, wie Liebe entsteht. Die einen sagen, ja, das kommt aus der Paarbeziehung. Erstmal ist man verliebt und aus dem Verliebtsein kommt jetzt Liebe. Mhm. Also das ist so ein Strang der Diskussion. Aber für mich scheint es viel realistischer zu sein, dass erstmal Liebe braucht es im Mutter-Kind-Verhältnis. Also die Mutter muss das Kind lieben und das Kind liebt instinktiv die Mutter. Und dann funktioniert es. Wenn die Mutter nicht in der Lage ist, auf welchen Gründen auch immer, das Kind zu lieben, wird es schwierig. Dann wird es sofort traumatisierend. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig, die Frage ist wichtig, ja, was passiert denn mit den Frauen, damit ihre Liebesfähigkeit, damit ihr Liebespotenzial, das sie haben, tatsächlich gehegt und gepflegt wird, damit sie es auch anwenden können, wenn sie Mütter werden. Oder werden die Frauen eben auch in einer Konkurrenzgesellschaft oder in einer Gesellschaft, die sehr stark traumatisiert, zum Beispiel werden schon durch Geburtsprozesse die Menschen traumatisiert und so, werden die Frauen dann unfähig zu lieben oder bekommen so große Schwierigkeiten, dass sie tatsächlich ihr Liebespotenzial dann auch anwenden können.
Inwiefern findet Traumatisierung bei Geburtsprozessen statt?
Wie ja klar, Sie jeder das? Kaiserschnitt ist eine Traumatisierung. Mhm. Also wenn man Kinder rausoperiert aus dem Bauch, aus welchen Gründen auch immer, ja. Das ist ein Trauma für das Kind, das ist ein Trauma für die Mutter. Man bräuchte eigentlich im Nachgang immer eine traumatherapeutische Aufarbeitung, sowohl für das Kind wie für die Mutter. Hm. Ja, also das ist für mich ganz, ganz evident, ja, dass das so ist. Ja, nochmal zur Liebe kann ja, vielleicht, dass man so, wenn man es strukturell jetzt wieder definiert, Liebe ist zweierlei, das ist die Liebesfähigkeit, das Potenzial, das ich habe. Und das, würde ich mal sagen, ist tatsächlich sowas wie instinktiv da, es ist in unseren Genen mit drin, es ist in der Entwicklung eines Lebewesens mit drin, das Kind liebt ganz instinktiv und intensiv, ja, und es richtet sich nach außen und es will sich verbinden, es will sich mit dieser Liebe verbinden, es verbindet sich in erster Linie mit seiner Mutter, ja, aber wir haben auch schon gesehen, vorgeburtlich kannst du dich auch mit einem Zwilling verbinden, der mit dir sich entwickelt, oder du kannst sogar dich mit dem Zwilling verbinden, der dann stirbt, während der Schwangerschaft und so. Also dieses, mich sich in Liebe zu verbinden, ist ein Urbedürfnis von jedem. Ja? Oder nee, sagen wir, ist eine Urfähigkeit. Und jetzt komme ich zur zweiten Seite, ist auch ein Bedürfnis. Also Liebe ist immer beides. Es ist ein Potenzial, das ich kann. Ich habe eine Fähigkeit zu lieben. Und das zweite ist mein Bedürfnis. Ich will geliebt werden. Ja? Also das Kind will ja auch, dann jetzt, durch indem es die Mama so liebt und sich damit verbindet, will es ja umgekehrt bei der Mutter das ja erzeugen, dass die Mutter mich jetzt liebt. Dass sie mich sieht, dass sie für mich da ist, dass sie mir die Brust gibt, dass sie mich wärmt, dass sie und so weiter. Ja. Und das ist dann ein Teil, in dieser frühen Zeit entscheidet sich dann auch, wie geht es dann weiter mit der Liebe. Ja. Passt es? Also passt es, dass ich mein Liebespotenzial gebe und ich bekomme die Antwort drauf? Oder passt es nicht? Mhm. Und da schon ganz früh entscheidet sich ganz viel. Weil wenn ich diese Antwort von meiner Mama, also wenn mein Ja, ich liebe dich, und meine Mama nicht beantwortet wird. Dass sie zum Beispiel sagt, eigentlich weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich wirklich will, bin da ambivalent oder so ganz klar ein Nein kommt. Das ist eigentlich schon ein Riesenproblem für die weitere Entwicklung dieses Menschen. Da hat seine Psyche bereits einen Riesenknacks bekommen, weil dann ist nämlich dieses, wenn das Ja von außen nicht kommt, ist es die große Frage, kann ich dann jemals Ja zu mir selber sagen?
Dann ist man immer auf der Suche nach dem Ja von außen.
Ja. Mhm. Und das ist das, was ich in den Therapien auch beobachte, dass ganz viele Menschen, wir kommen mit diesem Ja in die Welt. Wir entstehen aus diesem Impuls heraus. Ja, ich will da sein, da ist was und ich will mich entwickeln. Da ist wahnsinnig viel Energie, da ist wahnsinnig viel Lebensfreude, da ist wahnsinnig viel. Das sehe ich dann in der Therapie oft, wie dieser Anfangspunkt da ist, dieser Anfangsfunke. Und dann kommt von außen dieses Nein und dann erkaltet der und dann friert der ein. Und dann kann es eben sein, dass man ein ganzes Leben lang nicht mehr zu dem Ja zurückfindet, sondern sich ein ganzes Leben lang im Außen beschäftigt und sich die Frage stellt, ja, bin ich jetzt willkommen oder nicht? Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt auf der Herfahrt mit dem Zug, habe ich gestern einer Frau geschrieben, ne, sie braucht ja zurzeit immer Bestätigung, darf ich zum Therapeuten oder nicht, ja, habe hier eine Bestätigung geschrieben, habe nur das Datum auch ausgewechselt. Und schon ist sie unsicher, ja, jetzt hast du nur das Datum ausgewechselt, ja, willst du nicht wirklich, dass ich komme? Ja? Mhm. Also hochsensibel, ja? Hochsensibel gegenüber Ablehnung, hochsensibel gegenüber, bin ich jetzt dann doch nicht willkommen? Ja? Mhm. Und das hat was zu tun mit dieser Anfangsfrage. Hat meine Mama bedingungslos Ja zu mir gesagt? Und wenn es da Zweifel gibt, dann spürt das Kind das. Und sie können einem Kind das nicht einreden. Sie können als Mutter dem Kind nicht, ja, du bist ein Wunschkind. Das Kind spürt, ob das da ist, mhm, ob die Liebe von der Mutter kommt, ob das wirklich emotional da ist oder nicht. Das spürt jedes Kind, ja. Und deswegen, ja, braucht es eigentlich so ein bedingungsloses, emotionales Ja. Nicht einfach nur so Worte, ja. Immer irgendwie schön reden, ja. Man kann alles schön reden. Aber das braucht von emotionalen her, braucht es dieses Bedingungsloses, ja, ich will dich, so wie du bist. Und du bist mir auch recht, wie du bist. Ob du jetzt Mädchen oder Junge bist, ist völlig egal, du bist so, wie du bist. Ja. Ob du jetzt klug oder nicht, du bist so, wie du bist. Und das ist so eine fundamentale Bestätigung, die wir alle brauchen eigentlich. Mhm. Und man sieht ja auch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, wie Menschen danach lechzen. Ja. Wie viele Likes brauche ich denn, damit ich jetzt sage, das war gut,
was ich kann, habe.
Dass ich mich heute einen guten Tag habe. Mhm. Wie brauche ich jetzt? Reichen da 10 oder brauche ich 100.000?
Mhm. Wie kann man sich davon freimachen? Von diesem bestätigt sein wollen von außen.
Ja, das ist meine Therapieform. Das ist das, was ich anbiete. Es ist das, was ich sage, den Fokus nicht mehr im Außen zu haben, ja, und mhm, sich zu identifizieren mit was im Außen ist. Ja, also ich mache die Unterscheidung in der Begrifflichkeit zwischen Identität, mhm, ich gleich ich, und Identifikation, ich gleich du. Mhm. Und viele Menschen verwechseln Identität mit Identifikation. Oder die denken, dass Identifikation das wäre, was sie sind. Also ich bin Deutscher, ich bin Christ, ich bin Professor, ich bin Vater, ich bin Kind von. Ja? Mhm. Das ist alles, was sich nach außen richtet. Ja? Und das ist, damit wird auch in der Wissenschaft teilweise Identität definiert. Identität wird als Zugehörigkeit definiert. Und das habe ich herausgefunden, das stimmt so nicht. Ja? Das ist bereits Traumafolge. Identität ist ich gleich ich. Und das bekommst du nur raus, wer du bist, wenn du dich anschaust von deiner Entwicklung von Anfang an. Wie bist du entstanden? Wie war die Zeit im Bauch deiner Mutter? Wie waren die Geburtsprozesse? Wie war die Zeit das Jahr danach? Was ist dann passiert? Ne? Identität, sage ich, ist die Summe meiner Lebenserfahrung bis heute. So wie ich darauf reagiere, so wie ich darauf damit umgehe mit diesen Lebenserfahrungen. Deswegen ist Identität auch etwas Offenes. Bis zu meinem Tod entwickle ich meine Identität. Ne? Mhm. Und das ist das, was ich versuche, den Menschen, mit denen ich arbeite, dann zu vermitteln, ihnen dann Zugang zu geben und sagen, schau, das ist das Außen, das sind die anderen, das ist deine Mama, das ist wie auch immer. Und das bist du. Und da gibt es aufgrund eben dieser Traumatisierungen, auch der frühen Traumatisierung, oft ein solches Chaos, so eine Verwirrung innerlich, dass innere Anteile sich nicht unterscheiden können, sind das jetzt meine Ängste oder sind es die Ängste in meiner Mama?
Wie ist denn unsere Psyche aufgebaut oder unser Ich aufgebaut? In welche Teile kann man das teilen,
ja,
das Modell?
Ja, ja. Also erst einmal, für mich ist die Psyche ein Teil des lebendigen Organismus. Mhm. Ja, so wie wir ein System, ein Subsystem, ja, so wie wir das genetische Subsystem haben, das hormonelle, das bakterielle, das Immunsystem und alles, das Nervensystem. Und zwar. Also das ist, die Psyche ist ein Teil eines lebendigen Organismus. Ja. Und warum brauchen wir überhaupt eine Psyche?
Warum?
Um uns in der Realität zu orientieren, um uns die Realität zu erschließen, um zu erkennen, in welcher Realität, in welcher, ich sage immer, Mitwelt lebe ich. Mhm. Ja, also dafür ist ein Tool, ist wie so ein Sonderprogramm, das wir haben, um die Information aufzunehmen, was ist da los, wo sitze ich jetzt gerade? Ich sitze gerade in einem Studio, ist da in der Lampe gegenüber, okay, da haben wir noch Wasserglas hier. Also mit meiner Wahrnehmung, ich nehme das wahr, das ist so die erste Phase, die erste Stufe, etwas überhaupt wahrzunehmen, zu realisieren, was alles da ist. Dann geht es dann darum, und was macht das jetzt mit mir? Finde ich das jetzt gut? Finde ich das super? Oder finde ich das vielleicht beängstigend, bedrohlich? Also dann sind wir bei der emotionalen Ebene. Ja, und dann geht es dann darum, und habe ich jetzt vielleicht die Vorstellung, ich könnte jetzt was anderes machen, ja? Oder dann mein Begriff, mein Denken, ja, im Denken das weiter zu verarbeiten. Also die Psyche ist ein Prozess von Informationsverarbeitung. Informationsaufnahme, Informationsverarbeiten, Informationsabgabe. Um letztendlich das dann auch wieder in Aktion umzusetzen, in Handeln, in Verhaltensweisen und so. Also das ist das, was die Psyche ist. Und da hat sie dann eben in sich noch so Strukturen, wie dass sie natürlich reagiert auf die Bedürfnisse des Körpers, ja, nach Wasser oder eben auch nach Sexualität. Ja. Also darauf, auf dieses ganze Konglomerat von Bedürfnissen dieses Organismus muss die Psyche sozusagen reagieren. Deswegen ist die Psyche auch etwas einerseits, was Information aufnimmt von außen, aber gleichzeitig Information von innen aufnehmen muss. Mhm. Aber was braucht dieser Körper jetzt gerade? Muss er sich bewegen oder muss er Gymnastik machen, weil er sonst verspannten Rücken hat und so? Also nicht sowohl außen wie innen. Ne? Also das ist das Tool, um Informationen von außen zu verarbeiten und von innen. Eine relativ komplexe Geschichte, ja, der Informationsverarbeitung. Aber auf der anderen Seite, man kann es eigentlich doch gut definieren.
Die Psyche ist dann gleichbedeutend mit dem Ich?
Nein.
Nein, okay. Dann bitte
Psyche,
schön, was ist
die Psyche ist wahrnehmen, ich? Fühlen, denken und so weiter.
Okay.
Und das Ich ist ja eine Sonderform der Psyche. Mhm. Ein besonderes Element in diesem psychischen Prozess, nämlich es ist der Bezugspunkt, der Referenzpunkt. Mhm. Da habe ich also den Referenzpunkt, ich heißt Referenzpunkt hier, du heißt Referenzpunkt da draußen. Also das heißt also, das Ich ist der Referenzpunkt dieser Psyche. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Psyche dann letztendlich auch die Entscheidung trifft, um wen geht es jetzt eigentlich? Geht es um dich oder um mich? Oder muss ich jetzt mehr mich um dich kümmern oder darf ich mich um mich kümmern? Oder ist es besser, wenn ich um mich kümmere, weil dann kann ich mich auch um dich kümmern, sonst kann ich das gar nicht. Mhm. Also das ist die Frage, das Ich ist die Frage des Referenzpunkts und wo liegt der? Ja? Und da haben auch viele Menschen Schwierigkeiten, gerade aufgrund dieses frühen Neins, das von außen kommt, dieser frühen Bezweiflung der eigenen Existenz, ist es so, dass die Menschen den Referenzpunkt in sich nicht halten können, sondern immer nach außen schauen müssen, weil da draußen so viele Gefahren sind. Weil das so viel Ablehnung ist, so viel Angriff auf das eigene, auf die Existenz. Das muss ich kämpfen. Bin hier in meinem Kampfmodus, statt in dem Modus der Eigenentwicklung. Also deswegen ist auch einer der Punkte, die ich in den Therapien dann ganz stark in den Fokus rücke, wie geht es, dass ein Mensch, der aufgrund eben seiner Traumabiografie den Fokus nur im Außen hat, wie kriegt er den wieder zurück zu sich? Hm. Das ist ein ganz wesentliches Ziel der Therapieform von mir, dass die Menschen den Fokus wieder auf sich kriegen. Also nicht mehr auf Angela Merkel schauen oder auf irgendjemanden schauen, ne? Oder den Trump oder wer auch immer uns da immer so beschäftigt, sondern sagen, okay, das sind auch Menschen, die haben auch ihre Geschichte und die haben auch ihre Ziele und Zwecke. Aber was habe ich denn jetzt eigentlich für Ziele und Zwecke in meinem Leben? Was will ich jetzt eigentlich? Und helfen mir die dabei oder helfen sie mir nicht dabei? Mhm. Aber dazu muss ich ja wissen, was ich will. Wer ich bin und was ich will.
Und diese Frage muss man sich erstmal stellen, weil sonst wird man vielleicht da gar nicht drauf kommen. Mhm. Sie haben ja dieses Modell mit so drei Smileys. Einmal so ein trauriger Smiley und so ein mittelmäßig neutral schauender Smiley und ein lächelnder Smiley. Können Sie dieses Modell nochmal beschreiben? Was ist denn da jetzt was?
Das ist schon schön. Ein Smiley, der traurig schaut, nicht? Das ist auch kein Smiley. Ich habe dieses einfach benutzt mal so als Icon, gibt es ja. Bei Word und so habe ich es mal genommen und dann nicht erstmal sagen wir, ein Mensch, der bei sich ist, der ist zufrieden, der lacht auch viel. Ja? Mhm. Der hat auch und Lachen und so, das hält alles gesund, ja? Das ist ja wunderbar. Und dann habe ich das ja genutzt und habe gesagt, okay, wenn ein Mensch traumatisiert ist, dann ist es nicht so, dass man wirklich immer gut drauf ist. Es gibt immer noch gesunde Anteile und die sind gut drauf.
Okay.
Und wenn man mit denen in Kontakt ist, dann ist es auch toll. Ja.
Das ist der lächelnde grüne
Smiley. Das ist der grüne Ding, der gesunde Anteil. Aber daneben gibt es eben die beiden anderen auch, nämlich den Traumatisierten, den mache ich immer rot und der ist wirklich unten Not und der leidet und der schwitzt und der ist oft auch erstarrt, ja, und alles, was halt so Traumareaktionen sind. Und dem geht's schlecht, ja.
Das sind die Traumareaktionen im Jetzt, die wir fühlen, oder?
Nein, das sind erstmal das, was sie erlebt haben. Zum Beispiel ein Kind, das im Geburtskanal stecken bleibt und Todesangst hat, ja. Und dann ist so ein Teil, der ist so voller Angst nach wie vor und der steckt. Und der ist wie, wenn man dann zurückgeht, ja, und dieser Punkt, ist wie, wenn der immer noch um sein Leben kämpft, ja. Aber damit eben das nicht permanent im Bewusstsein ist, ja, also in unserem Bewusstsein nicht ist, im Knochen ist es schon. Irgendeiner Stelle, einer Stelle vom Körper ist es schon. Ja? Und damit wir überhaupt weiterleben können, ja, damit wir überleben können, braucht es eben dann diese Überlebensstrategien.
Trauma-Überlebensstrategien.
Die Trauma-Überlebensstrategien, die habe ich dann so mit einem grauen Ding gemacht. Und so, die lächeln nicht, die neutral. Und wir kriegen schon alles hin, ist alles. Wir schaffen das schon, ja, und irgendwie so, ne?
Können Sie mal eine Trauma-Überlebensstrategie nennen? Irgendwas, was Ihnen gerade einfällt? Was wäre eine Trauma-Überlebensstrategie?
Kontrollstrategie.
Kontrolle.
Mit dem Kopf her alles kontrollieren wollen. Alle Gefahren kontrollieren, alle Gefahren ausschalten wollen. So eine Kontrollstrategie. Ja. Oder, ja, das andere ist dann, wenn dann Gefühle hochkommen, dann nehme ich ein Medikament oder dann trinke ich ein Whisky oder Sport, Aktivität, damit ich meine Ängste nicht fühle, fange ich an zu laufen und laufe von mir selber weg und so. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe ich mache jetzt mittlerweile Online-Seminare auch in dieser Situation, funktioniert auch wunderbar. Und da war einer, der hatte gespielt mit seinem Bruder, der ein Jahr älter war als er, am Fluss. Ja, und das war ein reißender Fluss, ja, in Österreich. Und dann fällt der Bruder da rein in den Fluss. Ja. Er steht daneben. Natürlich völlig geschockt, ja. Und dann ist er weg. Dann geht er nach Hause und erzählt seinen Eltern, ja, der Alfonso, ich weiß nicht, wie der Bruder jetzt hieß, der ist in den Fluss gefallen und der ist weg. Ach nee, das stimmt doch gar nicht, kann er sein, der hat sich nur versteckt und so weiter. Und drei Tage später haben sie den Bruder dann gefunden, ja, haben sie gleich gefunden irgendwo. Aber was passiert ist, niemand hat mit diesem Kind darüber gesprochen, dass der jetzt geschockt war, dass er traumatisiert war. Und der vielleicht sich auch schuldig fühlt, dass er vielleicht den Bruder geschubst hat oder dass er vielleicht den Bruder nicht gerettet hat oder so. Ja. Hat ein riesen Schuldgefühl. Und das hat bei ihm dazu geführt, als Überlebensstrategie, dass er seine Gefühle blockiert hat und dann wie so ein Schleier, ja, die Welt wie durch einen Schleier wahrnimmt, eher so depressiv ist, unlebendig und so. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet, haben wir gearbeitet in der Gruppe und dann plötzlich kommt ein riesen Schmerz auch und hier in der Schulter. Und dann spürt er da in der Schulter und dann bewegt er sich und stöhnt und schreit. Und hinterher sagt er, wie wenn jetzt ein Schleier weg war. Das heißt also, die Blockade von diesem Gefühl, von diesem Schock und von dieser Angst, die er hat und dem Schuldgefühl, das er hat, das hat sich im Körper hier manifestiert. Und diesen Schmerz hat er nicht gefühlt mehr, sondern halt war dann schmerzlos. Ja? Also wie wenn er dann permanent halt Schmerztabletten nehmen würde, dann ist es hier eingefroren und durch die Arbeit dann, ja, durch diese therapeutische Arbeit, kommt das Gefühl hoch, kommt der Schmerz hoch und plötzlich ist seine Wahrnehmung eine ganz andere.
Ja, und der Schmerz konnte dann auch gehen bei ihm in der Schulter?
Ja, natürlich. Das ist ja nur festgehaltener Schmerz gewesen. Und das war die Betäubung, das war das, da wo sich für ihn dieses Trauma mit 3 Jahren hier manifestiert hat.
Der Körper quasi als Traumasymptomträger.
Im Körper kann man sagen, in verschiedenen Organen, Gelenken, Schilddrüse, wo auch immer, ne? Im Magen, im Blut, manifestiert sich das, was nicht ins Bewusstsein dringen kann, was uns nicht bewusst ist, ja. Also man ist aber als Traumaerinnerung da ist, ja. Das manifestiert sich dann oft auf ganz verschiedene Art und Weise im Körper.
Herr Rupert, in einem Kapitel zum Thema sexuelle Vorbilder, um jetzt auch mal wieder auf dieses Thema so ein bisschen zu kommen, beschreiben Sie, dass der Prozess der Ablösung von Mutter und Vater im Hinblick auf sexuelle Vorbilder ein wichtiger Prozess ist, Aspekt ist. Können Sie das mal beschreiben, was Sie damit meinen?
Ja, man sagt, der traditionelle Weg, und der ist ja auch in eher naturnahen Ethnien, ist es ja so, man schaut sich das einfach ab, was macht die Mama, was macht der Papa, und dann wird es nachgespielt, so Kinder spielen mit Puppen oder irgendwas. Und
Vater, Mutter, Kind.
Vater, Mutter, Kind wird gespielt und der Junge geht dann im Bagger fahren und so. Oder irgendwas nicht. So ist das, so wie die Kinder das dann mit 4, 5 Jahren dann anfangen, da einzuüben, ja. Und dann ist immer die Frage, in einer Gesellschaft, habe ich jetzt wirklich Vorbilder im Sinne mit meinen Eltern? Ja? Kann ich mir die zum Vorbild nehmen? Ja? Mhm. Auch dann auf der kommunikativen Ebene, auf der Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Und da muss man sagen, das sieht in unserer Gesellschaft schon arg schlecht aus. Ja? Mhm. Also wenn man auch sieht, wie viele Kinder heutzutage aus Scheidungsfamilien kommen und den Krieg der Eltern miterleben. Ja? Ich kriege das ja auch mit, wenn ich jetzt auch gestern wieder mit jemandem mit der Familie zu tun gehabt, wo dieser 14-Jährige so total drin hängt in diesem Clash zwischen Mama und Papa. Ja, wen soll die sich als Vorbild nehmen? Ne? Mhm. Also von daher ist es schon auch die Frage in einer Gesellschaft, können Kinder, haben die wirklich gute Vorbilder, also die Mädchen in den Frauen und den Müttern und anderen Frauen und die Männer in den, die Jungs in den Männern, ja, ist, haben sie es wirklich, ja.
Was sind denn gute, Sie sagen ja sexuelle Vorbilder.
Ja, also, die halt zum Beispiel in ihrer Rolle als Frau klar sind, dass sie sagen, ich stehe zu meinem Frausein, ich mag das gerne, ich habe gerne einen Frauenkörper, ich will auch gerne dann Kinder haben. Mhm. Und bei Männern auch so, dass die auch sagen, ja, ich bin gerne Mann und ich muss auch nicht mein Mann sein, dadurch beweisen, dass ich besser bin als andere Männer oder besser bin als Frauen, sondern die in sich ruhen. Ja? Also das ist für mich so, weiß nicht, so
ein der Anker.
Ist ein so eher intuitiv. So. Du guckst einen Menschen an und schaust, ruht der in sich? Ist der in sich oder ist der so
hibbelig?
Völlig unterwegs, ja. Mhm. Und immer im Außen. Ne? Und da haben wir ja heutzutage auch leider die Situation, dass so viele verwirrte Menschen als Erwachsene da sind, die für die Kinder keine guten Vorbilder sind, auf der Ebene der Sexualität. Und dann gucken die ins Internet und schauen sich dann irgendwas an und schauen irgendein Porno an und denken, ah, als Junge muss ich also so sein, ja. Oder als Mädchen muss ich so sein. Ja? Und das ist ja auch nicht die Lösung.
Sie schreiben, für Söhne sei die Abgrenzung ihrer Sexualität von der Sexualität ihrer Mutter komplizierter als für Töchter. Warum ist das so?
Ja, klar, weil die Tochter kann sich ja mit der Mutter identifizieren. Man kann ja sagen, ich werde auch meine Mama oder ich will auch eine Frau und so. Und kann sich an der Mutter orientieren, kann sagen, ja, so will ich sein und vielleicht so eher nicht. Bei Söhnen ist immer so, ich bin ja ein Mann, jetzt kann ja nicht ewig da meine Mama am Rockzipfel hängen, ich kann ja nicht ewig, so, ich kann mich ja mit dem Weiblichen dann, das geht ja nicht. Ja. Also müssen Männer irgendwie einen Weg finden, um sich zu desidentifizieren mit ihrer Mutter und da brauchen sie halt auch entsprechende männliche Role Models, also Vorbilder, wo sie sich dann orientieren können. Ah, ich will so sein wie der Papa oder wie der Onkel oder wie auch immer jemand, ein Lehrer, so, das finde ich toll, ja, wenn ich so wäre wie der. Und da braucht man also so eine Phase, wo man einfach andere Männer auch als Vorbilder hat. Und das ist ja, wenn man sich die Schulen anschaut, nicht die Kindergärten anschaut, die Primärschulen und so weiter, gibt es ja kaum Männer.
Alles, stimmt, alles Frauen. Ne? Ja.
Also kannst du dich, wenn dann nur an deinen Klassenkameraden ein bisschen orientieren, so Peer-Group-Orientierung.
Fehlen Jungs, also männliche Vorbilder?
In unserer Gesellschaft auf alle Fälle, ja. Natürlich.
Ist auch eklatanter vielleicht als bei Mädchen, weil eben Mädchen auch von Frauen viel umgeben sind in der Schule?
Ja, die primäre Sozialisation oder sekundäre, man sagt das hier primär Familie, dann Kindergarten und dann Schule. Sekundär, das ist eher frauendominiert. Also zumindest in den Anfangsjahren, die Primarstufen. Erst später im Gymnasium, da sind es dann plötzlich wieder die Männer, die dann Lehrer sind, ja, die Experten, die
ja, dann alles erklären. Ja, dann ist man erklären. Umgeben von lauter männlichen Experten. Genau. Zu einem Thema noch, wenn Frauen schwanger werden und das erste Kind kommt, dann kann dieses Ereignis für einen Mann ja auch krass sein, auch im Negativen aus psychotherapeutischer Sicht. Was kann so ein Ereignis für den Mann bedeuten, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Wie ist da Ihre Erfahrung in der Praxis? Freuen sich dann die Männer auch ganz doll auf das Baby und endlich Vater zu sein? Oder ist das oft auch mit Traumatisierung vielleicht verbunden?
Ja, also da gibt es auch wieder so viele Varianten und da kann man jetzt auch nicht auf einen Fall das eingrenzen. Auf alle Fälle ist immer die Frage, weit ist der Mann schon in der Schwangerschaft mit einbezogen, was ja heutzutage doch häufiger passiert. Ne? Früher in den frühen Generationen, Frauensache, Kinder kriegen, alles Frauensache. Ja. Ich gehe lieber in den Stall raus und oder ich fahre irgendwo Motorrad oder sonst was. Und das ist natürlich heute schon ein bisschen anders. Also dass die Männer durchaus auch so auf dem Bauch langen und mit dem Kind ja auch schon Kontakt aufnehmen. Also genauso wie Mutter sein heißt ja Mutter werden. Ja? Und genauso gleich gilt ja für das Vater sein. Vater sein heißt Vater werden. Also du musst es in diesem Prozess werden. Ja? Du musst dich da entsprechend dann auch psychisch weiterentwickeln, emotional weiterentwickeln, beziehungsmäßig weiterentwickeln. Und da kannst du immer darauf an, ja, was besteht das Interesse? Wird es auch von den Frauen durchaus gewünscht? Also da gibt es halt auch Klagen teilweise von Männern, die sagen, ja, jetzt bin ich so bereit gewesen, ich wollte mich einbringen, ich wollte dabei sein, ich will den ganzen Prozess. Und dann heißt es plötzlich, du bist inkompetent. Ja? Hm. Also du darfst gar nicht dabei sein, du mischst dich da nicht ein und so. Also gibt es auch Frauen, die Schwierigkeiten haben, den Männern da Zugang zu geben, was sie meinen, das ist jetzt wieder ihre spezielle Sphäre ihres Lebens und so. Also da muss man im Einzelnen anschauen, wie es läuft. Aber was man grundsätzlich sagen kann, oder sagen, vielleicht bewusst sein muss als Mann, ja, du heiratest erstmal eine Frau, weil du die toll findest, ja. Und das ist deine Traumfrau und jetzt heiratest du die und dann mit dir hast du ewig Sex bis an dein Lebensende. Ist ja nicht so realistisch, ja.
Habe ich auch mal gehört.
Ja, sobald jetzt dein Kind da ist, dann rückst du als Mann, wenn deine Frau wirklich gesund ist, ja, dann rückst du als Mann an die zweite Stelle. Dann ist das Kind wichtiger als du. Ja, ist das Kind für die Frau emotional bedeutsamer als du bist. Ja? Also nur, sage ich mal, psychisch gestörte Frauen, traumatisierte Frauen, versuchen weiterhin den Mann den Platz Nummer eins zu geben. Also habe ich auch einige Fälle in meiner Praxis, wo das so war, wo die Kinder das erleben mussten, dass die Mutter hat jetzt ein Kind, sie kommen zur Welt und dann wird die aber nach wie vor der Mann. Auf dem Mann die Orientierung, nicht auf dem Kind.
Okay, da ist die Traumatisierung für das Kind auf jeden Fall sicher.
Das ist absolut, ja, natürlich. Die haben zum Beispiel in dem Fall, die haben die in den Keller gesperrt, ja. Und dann hat die dann nur noch die Einschaltgeräusche von der Heizung. Das Ein- und Ausschalt von der, darauf war die dann konditioniert. Ne? Hat immer darauf gewartet, bis die Heizung wieder einschaltet. Also war wirklich herzzerreißend, dass ich das mal in einer Therapiestunde mit ihr das miterlebt habe, wie einsam die waren, wie verlassen die waren. Aber jetzt ganz natürlich, dass durch ein Kind verschiebt sich der Fokus, der emotionale Fokus der Frau auf das Kind, vom Mann weg auf das Kind.
Da muss der Mann schon auch stabil sein.
Und da muss der Mann das aushalten können. Mhm. Und das muss man auch erwarten. Das muss man, deswegen muss man Vater werden, muss sich da einfädeln in den Prozess, wenn man weiter darauf beharrt. Aber ich bin doch die Nummer eins, ja, für dich und nicht das Kind. Dann scheitert das natürlich. Dann gibt es sofort die Konflikte, da gibt es sofort die Enttäuschung, Frustration, gegenseitige Anklagen und so weiter. Und deswegen habe ich das auch so in das Buch mit reingeschrieben. Einfach, dass sich Männer das bewusst werden müssen. Ja, sobald das erste Kind da ist, geht der Fokus, der emotionale Fokus, sinnvollerweise der Mutter hin zum Kind. Mhm. Ja, und das war auch für Weiterbildungsteilnehmer, wenn ich das dann in Weiterbildungen erzähle, mache ich auch das Thema Liebe und Sexualität in meiner Weiterbildung. Sagen sie, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich, was da gelaufen ist. Das sagen dann Männer zum Beispiel, was in der Beziehung dann gelaufen ist und was sie bisher nicht greifen konnten. Ne?
Ich würde gerne noch zum Thema Sexualität in modernen Gesellschaften kommen. Mhm. Wir haben ja in der freien, modernen Welt alle Möglichkeiten, Datingportale, Pornografie und die abstrusesten Fantasien können in Großstädten ausgelebt werden. Für wie frei würden Sie unsere Sexualität bezeichnen? Also ist das eine freie Form der Sexualität oder wo gibt es vielleicht auch Grenzen oder Probleme bei dieser Freizügigkeit?
Mhm. Naja, Sexualität hat schon immer was mit der Autonomie zu tun. Ne? Ich will meine Sexualität, ist meine Sexualität, ich will jetzt leben und so. Gleichzeitig aber ist es natürlich immer etwas Symbiotisches. Also ich brauche einen anderen Menschen dazu und dann ist die Frage, wie sehr kann ich das tatsächlich im Sinne meiner Autonomie leben, ohne auf den anderen Rücksicht zu nehmen? Und das funktioniert nicht. Ne? Also dann wird die Sexualität wirklich auch zu etwas, was verletzt. Ja? Also wo ich dann mit meiner Sexualität, wenn ich da nicht Rücksicht nehme auf die Bedürfnisse anderer, dann wird es verletzend. Ja? Also es scheint zunächst mal jetzt heutzutage so, wir können uns frei bewegen, wir können da frei wählen, wir können da
alles machen zu jeder Zeit.
Zu jeder Zeit machen, aber das ist ja meine Frage dann der Beziehung. Du kannst es nur, ja, wenn du eine Plastikpuppe hältst oder so, was ja auch manche Menschen machen, dann kannst du es machen. Aber sobald du Sexualität mit einem anderen Menschen lebst, dann hast du es mit einem anderen Subjekt zu tun. Und dann hat der seine Bedürfnisse Und dann ist es immer eine Verhandlungssache, das ist immer eine Aushandlung dessen, was, wozu stimmt jemand zu oder nicht. Ja? Und da braucht es eine ungeheure emotionale Reife, um dann auch mit dem Thema freie Sexualität so umzugehen, dass du nicht den anderen verletzt und letztendlich auch nicht dich selber immer wieder in eine Situation bringst, wo du enttäuscht bist. Ja? Und leider ist es ja so, dass, weil viele so früh traumatisiert sind, die Sexualität oft dann wie ein Ventil, auch wieder als Überlebensstrategie benutzt wird. Also nicht als etwas, was ich dann aus meinen gesunden Anteilen heraus lebe, sondern als Kompensationsstrategien. Hm. Also eine der Trauma-Überlebensstrategien ist immer Kompensation. Ich versuche etwas, einen Mangel, den ich früher erlitten habe, durch etwas anderes zu kompensieren.
Sexsucht zum Beispiel wäre dann eine Trauma-Überlebensstrategie.
Dann kämen wir in den Bereich von dieser zwanghaften sexuellen Befriedigungssuche. Und ja, und wo es dann auch selbstschädigend, also nicht nur fremdschädigend ist, wo es zu Prostituierten geht, und, sondern auch sich selbst dann auch schädigt, zum Beispiel auch sich das Infektionsrisiko enorm erhöht, indem man dann wahllos mit irgendjemandem dann Sex hat und so. Mhm. Also, oder auch so, sich ruiniert. Also ich, na, dann Leute, die, habe ich ja schon mit Leuten gearbeitet, die dann während ihrer Arbeitszeit so auf diese Sexualität probieren, dass sie dann immer in Portalen sind, ja, in Pornoseiten sind und dann natürlich einen Job riskieren, wenn das dann auffliegt. Ja. Also was dann auch immer dann auch sehr selbstschädigend ist.
Und wie kommen diese Männer oder Frauen da raus?
Nicht der Bezug in außen, sondern nicht so diese Kombination, nicht der Alkohol, nicht die Droge, sondern wer bin ich, ja. Also den Referenzpunkt zu sich zu bringen und dann eben zurückzugehen und sagen, wo habe ich mich verloren? Wo habe ich zum ersten Mal den Kontakt mit mir selber aufgeben müssen? Oft schon vorgeburtlich, weil da das Nein von außen so stark war.
Ja, ein Phänomen beschreiben Sie auch im Buch, dass also Mädchen nicht zu Frauen heranreifen und Jungs nicht zu Männern heranreifen. Was gibt es für Gründe dafür, dass sie stecken bleiben in ihrer Entwicklung und dann auch im Erwachsenenalter das kleine Mädchen spielen oder als erwachsene Männer immer noch der brave Junge sind?
Ja, genau, die Mama. Die Mama.
Die Mama ist das Problem.
Ich bleib unter Mama hängen. Ich bekomme von ihr nicht den Entwicklungsimpuls, den ich brauche. Die Mama braucht ein kleines, braves Mädchen. Ne, das ist immer so. Die Überlebensstrategie in der Mama bedient. Ja. Ich darf die Mama auch nicht belasten, einerseits mit meinen Gefühlen, weil sonst wird die depressiv oder ängstlich. Und ich darf mich auch nicht von ihr lösen, weil sie braucht ja mich. Ja. Sie ist auf mich angewiesen für ihr Überleben. Und so ähnlich kann es auch mit Jungs sein. Also die Jungen dann spüren, die Mama braucht mich. Und wenn ich jetzt die Mama verlassen würde, dann bringt die sich um teilweise, ja. Also ich habe das ja mit meiner Mutter auch erlebt, dass die wirklich dann so überlastet war teilweise und dann gedroht hat, sich umzubringen. Was machst du denn da als Kind? Da bleibst du brav, da bleibst du Ball flach halten. Ja? Hm. Nicht irgendwie noch Ärger machen und so.
Und was bedeutet das dann für die Ebene der Sexualität für diese Menschen im Erwachsenenalter?
Ja, dass ich natürlich, wenn ich auf meine Mama orientiert bin, als Junge, das ist ein bisschen komisch. Ja. Wie kann ich dann meine Sexualität? Dann sehe ich ja auch in Partnern, Partnerinnen, die Mama. Oder ich suche mir dann wieder auch solche Partner, die genau so eine Struktur haben. Das ist ja auch noch das, dass ich, wenn ich mich von meinen Eltern nicht löse, auf der Ebene dieser Emotionalität, auf der Liebesebene, dann komme ich nicht in eine erwachsene Sexualität. Dann suche ich mir als Vatertochter, die permanent den Papa angemeldet hat, suche ich mir wieder einen Männer, die so sind wie der Papa. Die mir überlegen sind, die ich bewundern kann, für die ich irgendwie was tun kann. Ja, so das sind das so Frauen, die permanent dann solche Art von Männer suchen. Genauso wie dann die Männer sich dann Frauen suchen, die genauso leidend sind wie ihre Mütter.
Keine erfüllende Beziehung. Nein. Kann da rauskommen, oder?
Nö, also wirklich nicht.
Eher weniger.
Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ausmalen. Ja.
Okay, zum Thema Sexualtheorie und Gesellschaft stellen Sie zwei Protagonisten aus dem 20. Jahrhundert mit ihren Theorien kurz vor. Das ist einmal Sigmund Freud und Wilhelm Reich. Mhm. Können Sie da mal kurz umreißen, was diese zwei da in ihren Theorien beschrieben haben?
Ja, also Freud steht ja so ein bisschen mit seinem für das Enttabuisieren, ja. Also dass man jetzt plötzlich sagt, ja, unbewusst hat vieles mit Trieben zu tun und auch das Triebhafte ist auch das Sexuelle und es zählt sich dann da, nicht in dem wie wir die Häuser bauen. Und so. Also der hat diese Symbolisierung von Sexualität im Außen, das hat er so in die Sprache gebracht. Die Leute konnten ein Stück weit drüber reden. Ja. Gleichzeitig hat er natürlich aus meiner Sicht ein Riesenproblem geschaffen, indem er dann seine Sexualtheorie, wo er gesagt hat, es gibt ganz viele sexuelle Traumatisierungen bei Kindern, dann verwandelt hat in die Verführungstheorie. Also die Verführung, das Kind wird verführt, ja, es wird von Erwachsenen, hat er dann in eine Theorie verwandelt, das Kind wünscht sich jetzt den sexuellen Kontakt mit den Eltern. Quasi eine Fantasie, die kindliche Fantasie ist es, dass ich jetzt mit Papa oder Mama sexuellen Kontakt haben will. Das ist
doch eine Täter-Opfer-Umkehr, oder?
Eine absolute Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Also dem Opfer wird es quasi gesagt, du willst es ja selber. Mhm. Ja. Also das ist wirklich ganz ein Erbe von Freud, das bis in die 80er, 90er Jahre, teilweise, wenn man so psychoanalytische Konzepte noch anschaut, bis heute nachwirkt, dieser
Und Ödipus-Komplex. Warum hat er diesen Wandel vollzogen?
Weil man ihn ausgegrenzt hat. Weil die Wahrheit, das in die Gesellschaft zu bringen. Wir haben so viel sexuelles Trauma in der Gesellschaft. Wir haben es selbst in den bürgerlichen Kreisen, wo seine Patientinnen ja herkommen. Ne? Selbst da, ja, und das hat die Wiener Gesellschaft nicht vertragen, das hat auch die Welt nicht vertragen, diese Wahrheit. Und deswegen ist er da zurückgerudert. Mhm. Hat dann seine Theorie verändert und hat dann eben diese Stufenlehre von sexueller Entwicklung, anale genitale Entwicklung und dann Ödipus. Ne? Der Junge wünscht sich mit seiner Mama dann, die Mama zu heiraten, mit der Mama Sex zu haben.
Und umgedreht auch die Töchter.
Ja, das hat er dann so Elektra-Komplex, hat man das dann genannt. Okay. Also nicht, da hat er eigentlich, einerseits war er ein Aufklärer, also der das Thema Psyche, Unbewusstes und damit auch Sexualität ins Spiel gebracht hat. Gleichzeitig war er aber auch wieder ein Zudecker. Und das ist natürlich für uns Psychologen immer so. Auch ich erlebe das ja so, wenn ich so ganz offen auch über das Thema frühes Trauma spreche und so viele Punkte benenne, ja, was da in unserer Gesellschaft läuft, sodass Kinder, Mütter traumatisiert werden, das hören die Menschen auch nicht gerne, ja. Kriege ich dann von Ständen die Rückmeldung, was, ich bin ja ein Kaiserschnittkind, jetzt kannst du nicht sagen, ich bin traumatisiert. Ja. Also es gibt einfach psychologische Wahrheiten, die sind schwer zu verkraften für den Menschen. Mhm. Wahrheiten, die kann man nicht so einfach annehmen. Ja. Deswegen ist die Traumatheorie auch immer nicht so sonderlich beliebt in der Gesellschaft. Ja, man hört lieber, alles ist gut und prima, ja. Und jetzt kommen dann Psychologen daher und sagen, ja, du bist traumatisiert, guck mal hin und so. Das wollen die Menschen nicht so gerne hören.
Im Buch haben Sie dazu auch einen anschaulichen Cartoon. Einmal Menschen, zwei Schlangen. Auf der einen Seite gibt es beruhigende Lügen und auf der anderen unerfreuliche Wahrheiten. Und die Schlange bei den beruhigenden Lügen ist enorm lang, aber bei den unerfreulichen Wahrheiten überhaupt nicht. Ist das typisch für traumatisierte Menschen?
Erstmal ist es natürlich macht Angst. Wenn mir jemand jetzt sagt, du hast jetzt in dir eine Trauma-Erfahrung gespeichert, macht es erstmal Angst. Ja? Komischerweise, die Menschen sagen eher, ja gut, ich habe Probleme, ich habe Komplexe, ich bin vielleicht ein bisschen psychisch gestört, aber das ist ja traumatisiert, ich bin psychisch traumatisiert, da stellen sie sich immer nur einen Totalschaden vor.
Ja, so jemand hat irgendwie einen Flugzeugabsturz.
Auto gegen die Wand gefahren und so und alles kaputt. Dabei kann ich eigentlich sagen, das ist die viel optimistischere Theorie. Mhm. Ja, wenn ich sage, du bist traumatisiert, ja, dann sage ich, da gibt es eine Ursache, die das bewirkt hat. Also zum Beispiel deine Kaiserschnittgeburt hat dich traumatisiert, dann kannst du was machen. Dann kannst du dich mit auseinandersetzen, hast einen klaren Zusammenhang. Ja? Wenn die jetzt sagen, ja, du bist irgendwie psychisch gestört oder du hast eine psychische Krankheit oder sonst was, ja, und dann tue ich das eventuell sogar noch rückführen auf Gene. Mhm. Wie kannst du denn deine Gene verändern? Gar nicht, ja.
Das macht ja eigentlich die klassische Psychologie, hat ja eigentlich für alle Erscheinungsformen immer eine Schablone. Angststörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja. Schizophrenie. Was halten Sie von diesen Zuschreibungen?
Ja, aber dann sag mal doch, in dir liegt es, ja. Und du bist quasi dafür verantwortlich, dass du jetzt so ängstlich bist, so depressiv oder vielleicht sogar schizophren. Ja? Und dann ja, liegt es vielleicht noch an deinen Genen oder dem komischen Hirnstoffwechsel, der da schuld sein soll. Und das ist ja eigentlich eine total pessimistische Theorie.
eigentlich auch irgendwie neoliberal. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, also selbstverantwortlich für.
Ja, das ist mal generell vielleicht so eine Theorie, wo man sagt, ja, an dir liegt es selber und guck mal und so. Mhm. Und halt, dann hast du halt Pech gehabt, schlechtes Material, schlechtes Ausgangsmaterial.
In die Leitplanke gefahren.
Genau, und nicht nur das. Das wird gar nicht in der Leitplanke. Wenn ich sage, jemand hat Trauma und ist gegen die Leitplanke gefahren oder gefahren worden, dann kann ich sagen, ja, das ist die Ursache, dann kannst du was machen. Ja. Mhm. Aber was willst du denn da machen, wenn jemand sagt, du hast einen gestörten Gehirnstoffwechsel oder du hast die falschen Gene? Ja, dann kann man dich höchstens mit Medikamenten vollpumpen und dann bist du ja auch abhängig, ob das die richtigen Medikamente sind oder nicht. Ja. Aber das ist so, also das möchte ich gerne wirklich betonen. Die Traumatheorie, also zumindest meine Traumatheorie, ist eine sehr optimistische Theorie. Im Sinne von, wenn du dir, wie bei dem Beispiel von dem Jungen, dessen Bruder ins Wasser gefallen ist, wenn du dich mit den Ursachen auseinandersetzt, dann kannst du deine Lebensqualität um 500% steigern.
Aber wie kommt man zu diesen Ursachen? Weil vieles, also sie gehen ja schon quasi in den Mutterleib und beginnen da mit der Traumasuche. Wie kann man sich dem annähern, was da vielleicht bei einem im Leben passiert ist?
Ja, das war ja mein Prozess über 25 Jahre Forschung, wo ich hier gemacht habe, über Trauma. Wie entstehen, welche Art von Trauma gibt es nicht? Sexuelles Trauma. Das sexuelle Trauma, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Und dadurch bin ich in meiner Forschung immer tiefer gegangen, bin dann da in den Mutterleib auch gekommen, um zu sehen, aha, da gibt es diese Anfangssituation, das Ja von dem Menschen und das Nein von außen. Ne? Und also das ist erstmal die Erkenntnis. Und über diese Erkenntnis bin ich über meine Methoden gekommen. Also über diese Resonanzmethode, über die Aufstellungsmethode, wo man dann Zugang kriegt zu diesen tiefen Prozessen. Und,
wie läuft die ab, diese Methode? Viele kennen das ja vielleicht noch nicht.
Ist ganz einfach mittlerweile. Mhm. Ich sage den Leuten, was ist dein Anliegen? Und dann sagen sie, ja, ich will geliebt sein, ich will leben, was auch immer, was sie sagen. Oder ich will einen besseren Beruf haben. Also im Grunde alles. Man kann alles da reinpacken, was man will. Dann sage ich, okay, jetzt wählen wir drei Begriffe aus, die dir wichtig sind. Und für diese drei Begriffe, wenn wir in der Gruppe arbeiten, suchst du jetzt hier, wenn wir jetzt
Stellvertreter.
Suchst du dir Resonanzgeber. Ich nenne das gar nicht Stellvertreter, sondern Resonanzgeber. Okay. Die jetzt mit dieser Information von diesem Begriff in Resonanz gehen. Und was das Erstaunliche ist, ich kann es nicht 100% erklären, ich kann es nur sagen, es funktioniert und es funktioniert 100%, funktioniert es eigentlich. Diese Resonanzgeber spiegeln mir mein Inneres wieder. Die spiegeln mir meine Zustände wieder und teilweise auch die Zustände, die ich hatte vorgeburtlich oder im Geburtsprozess oder wo auch immer. Bei dem Fallbeispiel, das ich vorher erzählt habe, waren zwei Themen. Einerseits der Bruder, der ins Wasser gefallen ist. Und auf der anderen Seite war ein langer Geburtsprozess. Also lang dauernder Geburtsprozess. Also was dazu führt, ne, dass der früh traumatisiert worden ist. Und die Mutter, haben wir auch gesehen, war eher kalt. Ja. Die hatte so die Vorstellung, ja, sie will halt viele Kinder haben und so. Mhm. Aber nicht wirklich dieses Kind und jenes. Und die hat, glaube ich, innerhalb von 5 Jahren hatte 4 Kinder gekriegt und so. Also wo man sich auch vorstellt, ist die Frage gestellt, will die das wirklich? Oder hat die Kapazität, sich dann um jedes Kind wirklich so zu kümmern, dass da eine emotionale Spiegelung stattfindet? Würde ich eher bezweifeln. Ne? Mhm. Also da ist immer so ein Komplex von Themen. Und dann schaut man immer in dieser jeweiligen Arbeit, wo richtet man den Fokus hin? Wo ist auch eine Veränderungsbereitschaft oder auch eine Veränderungsfähigkeit? Ne? Und über diesen Weg... Zum Beispiel, das war halt das Thema Schulter, dass sich da was aufgelöst hat, was hier gespeichert war als Traumaenergie. Und ja, und er dadurch zu einer klareren Wahrnehmung kommt, sich selber besser wahrnehmen kann und dann halt die nächsten Schritte macht. Mhm. Ja, also die Therapie ist immer ein Prozess auch.
Muss man dieser Gruppe dann sehr vertrauen? Weil es kann ja vielleicht, oder kann es sein, dass ein Gruppenteilnehmer in Resonanz zwar geht, aber vielleicht etwas spiegelt, womit derjenige, der das Anliegen aufgestellt hat, gar nichts anfangen kann?
Ja, das ist eine ganz wichtige Ausgangsfrage nach der Validität dieser Methode. Also ist sie wirklich valide? Aber das kann ich jetzt nach 20 Jahren, seit ich mit dieser Methode arbeite, 100% sagen, ja, das ist so. Mhm. Also dass diejenigen, wir haben mal so eine kleine Studie gemacht, und die Leute gefragt, die so in Resonanz gehen, wie machst du das, wie geht's? Und da haben viele gesagt, wenn ich merke, das ist jetzt eigentlich mehr mein eigenes, versuche ich das ein bisschen wegzutun, um da zu bleiben für den anderen, damit ich dem wirklich widerspiegel. Und zwischendrin auch dann so, ist es meins oder nicht? Ja, also diese Resonanzgeber sind durchaus sich ihrer Verantwortung auch bewusst. Ja, dass sie dem anderen nichts unterjubeln wollen, was ihr eigenes ist. Auf der anderen Seite ist ja auch wunderbar, also wenn man dann wenn man dann hinterher mal fragt, oder wir machen immer Auswertung nach so einem Prozess, und dann melden sich die so, ja, du hast mich gewählt und ich habe ein ähnliches Thema wie du. Mhm. Ja, also wo man dann, wenn es eine größere Gruppe ist, auch merkt, dass da unbewusst Prozesse ablaufen, dass man sich unbewusst kommuniziert, das Unbewusste kommuniziert miteinander. Ja? Also es ist ja auch, naja, das ist ein Riesenthema. Also die Psyche ist viel komplexer, als die meisten Menschen sich das vorstellen.
Ja? Ja.
Also wenn wir hier reden, wir haben eine bewusste Kommunikation miteinander, ja? Aber gleichzeitig gibt es auf der unterbewussten Ebene ganz viel Informationsaustausch. Ja? Mhm. Und das nutze ich halt für meine Therapieform und öffne diesen unbewussten Kanal, der da ist, den machen wir auf. Und dann können wir quasi das ist Beziehungsemotionen. Und das ist ja das eigentlich, was so das Fundament auch ausmacht, unserer Psyche, das mit Emotionen und Beziehung, das öffnen wir da. Mhm. Und dann kommt die Information bei mir an. Und wenn ich dann, mein Prinzip heißt ja auch, Veränderung geht durch Resonanz. Also eine Psyche verändert sich oder ein informationsverarbeitendes System verändert sich nicht dadurch, dass du irgendwie Fremdinformation reingibst, mhm, ja, und dann hoffst, dass diese Fremdinformation irgendwie das verändert, was ja oft dann dazu führt, dass das eher dieses System sich dicht macht, ja, dass dieses System sich abwehrt, die Information abwehrt. Mhm. Das muss generell, wenn man das mal verstanden hat, dann merkst du auch, was sagst du den Leuten, was sagst du ihnen nicht. Ja? Also wenn das so eine, als Fremdinformation empfunden wird, dann wird das System eher abwehrend.
Kann es nicht integrieren.
Will es auch nicht. Mhm. Es ist das fremd, das ist nicht meines. Mhm. Wenn du aber einen Prozess hast, wo dieser schon allein durch die Formulierung des Anliegens, was will ich denn, ist es meins, deswegen mische ich mich nie ein, wie jemand sein Anliegen formuliert. Mir ist alles recht, was die machen. Es ist noch so unsinnig im ersten Moment, erscheint ihm, und ich kann überhaupt nichts anfangen, aber ich sage, das ist dein Anliegen, das ist wunderbar. Und damit arbeiten wir jetzt. Ja? Mhm. Und das heißt, damit ist der Nährboden geschaffen dafür, dass die Resonanz, also das, was an Information reinkommt, in Resonanz geht mit dem, was da ist, und dann in eine Veränderung geht. Da ist die Veränderungsbereitschaft da, und damit können ganz tiefe Veränderungsprozesse in kürzester Zeit stattfinden.
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, was man auch heutzutage viel hört, dass einerseits der Traumabegriff inflationär benutzt werden würde und auch es das Phänomen von sogenannten False Memories geben sollte, also dass den Patienten oder Menschen, die sich mit dieser Thematik befassen, quasi falsche Informationen eingepflanzt werden können. Ist sowas möglich oder? Mhm.
Ja, also einmal der Traumabegriff inflationär. Es gab es mal so in den 80er, 90er Jahren, da hat man das Trauma entdeckt. Dann hat da jeder gedacht, der muss jetzt auch alles unter Trauma vielleicht nochmal wieder betrachten. Aber ich sehe das nicht, dass heutzutage viel zu viel über Trauma geredet wird. Im Gegenteil, aus meiner Sicht wird viel zu wenig drüber gesprochen. Es werden die Dinge, die passieren, zuhauf Traumata und keiner benennt es als solches. Ne? Zum Beispiel beim sexuellen Trauma immer noch mit Missbrauch, den Begriff Missbrauch zu verwenden und so. Also meiner Meinung nach wird er eher zu wenig verwendet und auch nicht qualifiziert genug verwendet. Deswegen definiere ich ja auch Trauma. Deswegen sage ich ja, was ist ein Psychotrauma? Definiere Psyche, damit Psyche und Trauma, damit es wirklich eine sinnvolle Begriffskombination darstellt. Ja, also würde ich jetzt eher gar nicht so sehen. Jetzt bei diesen False Memories, naja klar, da kann ich schon verstehen. Da haben also, wenn dann in der Therapie rauskommt, ja, der Papa hat die Tochter sexuell traumatisiert, dass natürlich der Vater erstmal sagt, das kann doch gar nicht sein, die lügt und wie stehe ich jetzt da? Und wenn es natürlich nicht der Fall gewesen wäre, dann hat er auch Recht, sich zu wehren. Ne? Da hat er sein gutes Recht zu sagen, hey, das stimmt doch nicht, ist dem Kind das eingeredet worden? Ne? Und da kann es durchaus sein, dass jetzt dann auch Therapeuten vielleicht mal denken, das ist der Generalschlüssel für alles. Also müssen wir halt bei dem Patienten nur das sexuelle Trauma ans Licht bringen und dann ist alles klar. Auch das ist keine gute Strategie. Und deswegen denke ich, zum Teil muss man da kritisch sein. Man darf jemandem nichts einreden. Man darf ihm nichts quasi als Therapeut jetzt jemand anderem was unterjubeln. Schau her, da hast du das und das Problem. Deswegen bin ich ja so andersrum. Ne? So, ich sage, mir ist völlig wurscht, mit was du kommst. Mir ist völlig egal, welches Anliegen du hast. Mach einfach dein Anliegen, das du gerade hast. Und dann guck mal und schau mal, was auftaucht. Und wenn jetzt zum Beispiel auftaucht, da ist ein sexuelles Trauma, dann ist meine Erfahrung, da ist erstmal ganz viel Widerstand von den Betroffenen selber. weil es natürlich schambesetzt ist, weil es natürlich, was, und ist mein Papa und soll ich denn bei Familie, und wenn ich das jetzt meiner Schwester sage, was sagt die dann dazu? Ne? Also da ist ja erstmal ganz viel Widerstand, eigener Widerstand da von den Betroffenen her. Und deswegen müssen die sich immer entscheiden, mache ich an dem Thema weiter, gucke ich, ist da was dran oder nicht? Ja? Und das ist oft ein ganz, ich begleite ja Menschen in solchen Prozessen, da merke ich auch, wie die teilweise leiden. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn sie dann die Zusammenhänge kennen, aha, mein Kind leidet deswegen, weil ich das Thema noch nicht angeguckt habe. Dann haben viele Mütter zum Beispiel jetzt zum ersten Mal, das verstehen sie, dass das, warum ihre Kinder Symptome, körperliche Symptome zeigen oder auch hyperaktiv sind oder was, ah, das hat was mit mir zu tun, weil ich an einem bestimmten Punkt noch nicht rangehe.
Das heißt, es geht auch über Generationen hinweg, transgenerationale Trauma.
Und dann kann also diese Mutter dann plötzlich doch ein Motiv bekommen, jetzt löse ich mal endlich mal das auf, ist da was gewesen mit meinem Opa oder nicht, damit es meinem Kind gut geht. Mhm. Ja? Also man muss sich ja immer das Motiv überlegen, warum mache ich überhaupt eine therapeutische Arbeit, warum will ich überhaupt Veränderung machen, was habe ich davon? Ja? Und ich merke bei vielen Frauen eine sehr, sehr positive Tendenz, dass sie auf ihre Kinder schauen und dann erkennen, dass diese Kinder an ihrer Traumageschichte dranhängen.
Die Kinder als Resonanzgeber.
Die Kinder als Spiegel des eigenen, die Kinder als Spiegel der eigenen Traumatisierung. Mhm. Also, dass sich Kinder in Ängsten, in körperlichen Symptomen und so, das ausdrücken, was die Mutter verdrängt. Mhm. Also, das Kind bringt das Trauma der Mutter zum Vorschein in seinen Symptomen, in seinen Verhaltensweisen, in seinen körperlichen Erkrankungen. Ja. Sodass dann für viele Frauen das wirklich ein gutes Motiv ist, zu sagen, Mensch, das will ich doch gar nicht. Ich will ja nicht, dass meine Kinder darunter leiden müssen, dass ich meine Traumas nicht anschaue. Mhm. Und dann fangen die eben an auch und sagen, okay, gut, jetzt blockiere ich nicht länger. Jetzt will ich wirklich mal schauen, was ist da dran und mich dem öffnen. Und ja, und dann haben sie was davon, profitieren sie selber was davon und ihre Kinder haben gleichzeitig auch was davon.
Ein sexuelles Psychotrauma, was genau ist das und wie äußert sich das Ihrer Erfahrung nach?
Mhm. Ja, also sexuelle Psychotrauma gibt es natürlich in verschiedensten Variationen. Mhm. Also ist immer dann, wenn ein Mensch zum Objekt der sexuellen Befriedigung eines anderen Menschen gemacht wird. Also wenn mich jemand zum Objekt macht, zum Objekt erniedrigt. Ja? Ich bin Subjekt, ja? Mein Körper ist mein Körper. Und wenn jetzt mein Körper von jemand anders benutzt wird für seine sexuelle Fantasien, für seine sexuelle Befriedigung, für seine Orgasmen, was auch immer, was der da will von meinem Körper, dann ist es ist es etwas, was für mich nicht erträglich ist. Ja? Und wenn ich das nicht abwehren kann, wenn ich Nein sagen kann, wenn ich also die äußere Situation nicht verändern kann, dann kann ich nur die innere Situation verändern. Und das ist ja generell die Definition von Trauma. Ich komme aus einer Situation, in der ich bedroht bin, in der ich zum Objekt gemacht werde, komme ich nicht raus, also kann ich die Situation nicht verändern, also muss ich die äußere Situation kann ich verändern, also muss ich die innere Situation verändern. Nur über den Weg sozusagen finde ich jetzt eine Möglichkeit, überhaupt damit umzugehen, also so eine Situation zu überleben. Und das heißt also, die Opfer von sexueller Traumatisierung müssen sich dann auch aufspalten. Und eines der Spaltungsvorgänge ist so die Trennung vom Körper. Also ich, mein Körper, da passiert was nicht mit meinem Körper, sondern mit diesem Körper. Ich überlasse quasi dem Täter den Körper und ziehe mich selber mental in mein Ich zurück, das dann vom Körper allerdings losgelöst ist. Also es ist eine der massivsten Folgen von dem sexuellen Trauma, diese radikale Trennung zwischen Körper, Körperlichkeit, Körperempfinden, Körpergefühlen und dem Ich. Es ist was passiert, aber nicht mir. Also ich kann hinterher sagen, es ist da was passiert, aber es ist nicht mit mir passiert. Also es ist quasi so die letzte Strategie, die man noch hat, sich zu trennen und sich zu schützen, ne? Zu überleben. Ja. Und wenn das dann, kann man sich ja vorstellen, wenn das ein sexuelles Trauma in der Familie ist, in dem familiären Kontext, wo es ja dann häufiger stattfindet, dann wird das teilweise so richtig automatisiert. Ja. Da weiß ich, der Papa kommt, zack, ich bin weg, mein Körper ist nur noch.
Sich in diese dissoziativen Zustände zu versetzen.
Sich dann automatisch schon in diesen dissoziativen Zustand zu versetzen und dann irgendwann wieder, wenn die Luft rein ist, so ein bisschen zurückzukommen in den Körper, aber nie vollständig.
Mhm. Ja, also das. Ein häufiges Phänomen sexueller Traumatisierung, beschreiben Sie, ist selbstverletzendes Verhalten. Sie schreiben dazu, beim Selbstverletzen handelt es sich um nonverbale Hilfeschreie von Opfern sexueller Gewalt. Sie reinszenieren vor den Augen anderer ihr Opfersein, machen jedoch meist die Erfahrung, dass niemand ihre Botschaften versteht. Warum ist die Gesellschaft so blind für diese Botschaften?
Naja, wer will denn das schon gerne zugeben, ne? Dass so viel massive sexuelle Traumata auch in den Familien stattfindet? Wer will denn das sehen? Wer will, ach alleine schon die Prostitution. Die Prostitution, ne, ist doch eine permanente sexuelle Traumatisierung. Mhm. Alle, die in der Prostitution tätigen, werden jeden Tag zigfach sexuell traumatisiert. Die haben es ja gelernt, zu dissoziieren und so wegzugehen. Aber de facto ist es eine sexuelle Traumatisierung. Aber wir sagen Prostitution dazu. Und tun das so, die Frau stellt sich zur Verfügung. Prostituiere, ich stelle mich zur Schau. Ja? Mhm. Also es wird quasi dem Opfer wird unterstellt, sie tut es, sie bietet sich an. Mhm. Ja? Dabei ist sie ja das Opfer. Es braucht der Täter, die das dann nutzen. Ne? Also die Gesellschaft, also gerade auch beim sexuellen Trauma, kann man gut beobachten, wie die Gesellschaft die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Das Opfer wird als Täter gesehen, ja, und die Täter stellen sich als Opfer dar. Ja, du hast mich verführt, du hast mich eingeladen, du hast einen kurzen Rock angehabt, du hast einen zu tiefen Ausschnitt abgehabt, du bist doch selber schuld, wenn ich mich dann nicht mehr beherrschen konnte. Ne? Also das gerade beim sexuellen Trauma kann man diese massive Täter-Opfer-Dynamik und die Umdrehung, die Umkehrung der Realität ganz gut studieren.
Ja, Sie beschreiben das im Buch so, dass es zwei Wege gibt, einmal der Gewalt und der Verführung beim sexuellen Psychotrauma. Wie sieht das da mit der Täter-Opfer-Dynamik aus bei diesen Wegen?
Ja, es gibt einfach, wenn wir jetzt beim Gewalttäter sind, der sich einfach nimmt, was er kriegen kann, also mit Gewalt und sofort mit Gewalt erzwingt dann den sexuellen Kontakt. Das sind aber die wenigeren, also wenn man so Schätzungen machen könnte, können vielleicht nur 20% sind wirklich massive Gewalttäter, die das Opfer dann einfach vergewaltigen. Ne? So. Und das andere, die 80% sind eher die Verführer, die so mit einer Salamitaktik sich an das Kind annähern, das Kind isolieren, das Kind immer mehr auf ihre Seite stellen, das Kind auch dann erstmal belohnen mit allen möglichen Geschenken, mit Geldgeschenken, mit auch belohnen mit, ach, du bist so mit Worten belohnen, ja, du bist so toll und ich super.
Meine Prinzessin.
Meine kleine Prinzessin und so weiter. Und dann halt immer so Stück für Stück immer weiter vorangehen. Also von dem, erstmal, jetzt darf ich dich da berühren, darf sie das, dann berühre doch mich mal und so. Also dann an sich halt so langsam dann daran vorarbeiten, bis sie dann das kriegen, was sie denken, von diesem Kind dann haben zu wollen. Ne? Also das ist diese, ja, sagen wir, weiche Art von Vergewaltigung, während die anderen das gleich sofort brutal machen.
Und welche Haltung haben diese Traumatäter, die sind ja selber auch irgendwann wahrscheinlich Opfer gewesen, welche Haltung haben die für sich verinnerlicht, um dieses Trauma oder die Traumatisierung, die sie den Kindern zufügen, vor sich selber zu legitimieren?
Mhm. Ja, da gibt es wohl verschiedene Haltungen, wenn diesmal sozusagen. Erstmal ist es ein Bedürfnis. Erstmal ist es eigentlich ein Bedürfnis nach wenn wir bei diesem Verführern bleiben, ne? Ich habe ein Bedürfnis nach Körperkontakt. Ja, das sind alles Ausgehungerte in ihrer frühen Kindheit, haben die nicht genügend Mama-Körperkontakt gekriegt oder nicht den Körperkontakt gekriegt, den Kind braucht, ja, um sich dann selbst zu regulieren zu können. Also versucht derjenige, sich da bei dem Kind jetzt erstmal Körperkontakt zu holen, ne? Zuwendung zu holen, Aufmerksamkeit zu holen. Also alles eher, was im Bereich von Liebe hineingehört. Noch gar nicht Sexualität. Erstmal diese Aufmerksamkeit, das gesehen werden und so. Und dann ist es halt oft so, dass die, gerade bei Männern, natürlich Körperkontakt und wenn man erwachsen ist, eher sexuell stimuliert. Ja? Und dass es dann sozusagen dann das Sexuelle mit ins Spiel kommt. Aber es ist nicht nur, dass die jetzt sexuell geil sind oder so. Das sind eher die Gewalttäter. Also die dann Sexualität schon benutzen als eine Überlebensstrategie, als Ausleben fast so suchthaft und dann nehmen sie halt alles, was sie erwischen können. Ne? Und die sind dann oft gnadenlos, ja, die verachten ja auch dann die also zum Beispiel wenn ein Mann zu einer Prostituierten geht, der gibt welche, die verachten die dann, komm her und zeig's dir und so weiter. Während die Verführer, jetzt bleiben wir mal beim Thema auch von Prostitution, die Verführer wollen ja dann eigentlich, dass die Prostituierte ihnen dann auch das Gefühl vermittelt, du bist für mich wichtig, ach toll, du kommst schon wieder und so, habe mich schon auf dich gefreut und ja, es macht mit dir macht es mal besonders. Also da ist es, die wollen ja, das können ja dann bestimmte Frauen, die in der Prostitution, die kennen ihre Kunden ja und dann wissen sie ja, was sie da vorspielen müssen.
Sie zitieren die Anita Heilinger, die im Jahr 2000 Gerichtsakten von Missbrauchstätern ausgewertet hat. Was sind die Ergebnisse im Hinblick auf diese Täterstrategien?
Ja, die Heiliger, das ist ja eine Feministin, bekannt in München zumindest, sehr bekannte Feministin, die dann eben dieses Buch mal geschrieben hat, wo sie diese Gerichtsprotokolle ausgewertet hat, ja. Und ich, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch da reingeschrieben habe, auch für die Juristen. Ne? Also, dass die Juristen einfach einen Blick dafür bekommen, für diese Strategien, für Täterstrategien, mit denen sie sich natürlich auch dann wieder verteidigen. Ja? Und auch der Täter jetzt von Staufen, ja? Der ist wirklich vor Gericht aufgetreten und hat gesagt, ja, er ist eigentlich für Gerechtigkeit. Und er ist sozusagen, der will, dass alles lückenlos aufgeklärt wird und alles und so weiter. Ja, und den haben sie dann weniger bestraft als die Frau, die da mitgeht, die Mutter von dem Kind, das da so massiv vergewaltigt wurde. Also man muss die Strategien von Tätern auch benennen, man muss sie erkennen, man muss ihre Annäherungsstrategien erkennen, man muss auch erkennen, wenn sie sagen, ja, ich bereue das alles und ich will mich bessern und so. Ja, das sind alles Strategien, wo die gemerkt haben, so kommen sie durch und können da trotzdem weitermachen, ja. Oder Isolationsstrategien, wie kann man das Kind isolieren von seinen Schutzpersonen, Rechtfertigungsstrategien. Also das, ich finde einfach, das würde man generell sagen, wäre auch eine Botschaft, die ich gerne vermitteln würde. Sowohl dem Einzelnen, der nur so mit seinen eigenen Themen zu kämpfen hat, als auch dem Fachpersonal, ob das jetzt Sozialarbeiter, Psychologen, Juristen, wie auch immer sie da beteiligt ist bei dem Thema, lernt was über Trauma-Überlebensstrategien. Damit ihr nicht denen, die euch damit konfrontieren, dann ausgeliefert sind und die ziehen euch in euer Spiel rein, dann habt ihr schon verloren. Ihr müsst da one step ahead sein, ja. Ihr müsst quasi drüber stehen, ihr müsst sehen, ah, jetzt spielt er dieses Spiel. Und dann habt ihr eine Chance auch, da nicht reingezogen zu werden, nicht an der Nase herumgeführt zu werden, sondern wirklich auch eure Aufgabe zu erfüllen, dass ihr eine Gesellschaft schützt vor sexuellem Trauma.
Eigentlich müssten genau diese Personen bei sich im Inneren auch klar aufräumen und dann sich selber kennenlernen, verstehen, was in der eigenen Psyche im Ich abläuft, klar. Um dann auch anderen Hilfestellung geben zu können.
Insofern bin ich natürlich idealistisch. Ich sage, die müssen sich nur die Strategien der anderen an. Dabei haben sie ja teilweise selber die Strategien drauf. Mhm. Also man muss sich da schon mit sich selber auseinandersetzen, damit man auch sich distanzieren kann von solchen Überlebensstrategien, die durchschauen kann und dann auch im Kontakt mit anderen Menschen dann nicht darauf hereinzufallen.
Die Maske ablegen, besonders auch in Zeiten der Corona-Krise. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch und Ihre Ausführungen und Ihre wertvolle Arbeit, Herr Ruppert. Okay.
Danke, Frau Lampe, für dieses sehr interessante Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank.